Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dem ersten Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Zeit zu denken in diesem akademischen Jahr. Ich freue mich, dass ich hier Kollegen Professor Benno Zabel aus Bonn begrüßen darf. Ich darf ihn kurz vorstellen. Herr Zabel studierte Rechtswissenschaften, Philosophie und Germanistik in Leipzig und Berlin. Ab 2001 war Herr Zabel wissenschaftlicher Assistent. Im Jahr 2007 folgte die Promotion, die dann ausgezeichnet mit dem Preis der Universität Leipzig wurde. Und dann auch in Leipzig 2014 die Habilitation mit dem Thema die Ordnung des Strafrechts. Er hat die Venia Legendi für Strafrecht, Strafprozessrecht, europäisches Strafrecht, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Strafrechtsgeschichte. Seit 2015 ist Herr Zabel Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und im Jahr 2017 war er Fellow am Käthe-Hamburger Kolleg für Recht als Kultur. Im Jahre 2018 oder seit diesem Jahr ist er Mitglied der Forschergruppe Zurechnung in modernen Gesellschaften bei der Fritz-Thyssen-Stiftung sowie zweiter Vorsitzender der Internationalen Vereinigung für Rechtsphilosophie der deutschen Sektion. 2018 und 2019 war Herr Zabel Senior Fellow am Alfred Krupp Wissenschaftskolleg in Greifswald. Sein Opus, das aktuell in Arbeit ist, ein Buchprojekt, oder eigentlich zwei Buchprojekte, die in Arbeit sind. Das eine ist, möchte ich Ihnen hier nennen, wird bei De Gruyter erscheinen 2020 mit dem schönen kurzen Titel Schuld. Und zwar Schuld aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, rechtlich, moralisch, religiös. Also ein Spektrum im Begriff der Schuld auffächernd. Das ist das eine Buch, das erscheinen wird in Bälde, in diesem renommierten Verlag. Und das zweite Buch, das ich Ihnen nennen möchte, auch an einem renommierten Ort, nämlich meiner Verlag, der Reihe Philosophische Bibliothek, Sie kennen diese Reihe, diesen grünen Büchern, wird ein Band erscheinen, ich glaube gemeinsam mit Herrn Horn, herausgegeben zum Thema Urteilskraft, wo wichtige Ansätze auch aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Systemen stellen, wo die Urteilskraft überall eine Rolle spielt, das wir daher herausgeben und einleiten. Herr Zabel, lieber Benno, ich freue mich, dass du da bist. Trotz dieser langen Reise, es hat geklappt. Against all odds. Ich habe gezittert heute, als ich in der Früh schon das SMS erhielt. Schon der erste Zug hat Verspätung. Aber nach, das wird spannend werden, da muss ich jetzt improvisieren am Abend. Aber ich muss nicht improvisieren, ich kann enden. Und wir freuen uns auf deine Ausführungen. Ja.
Vielen Dank für die Einladung, Max. Und vielen Dank, dass Sie und ihr hier seid. Ich freue mich sehr. Ich werde nur, falls das jetzt so leicht ist, ich werde nicht zum Strafrecht sagen, ich bin hier nicht als Strafrechtler, sondern tatsächlich als Philosoph, der ich ja zum Glück auch bin, was mich immer wieder sehr freut, dass ich das auch machen kann. Und das Thema, was ich heute bearbeiten möchte, ist eine Zumutung. Das sage ich von vornherein, weil ich werde, das habe ich dann auch mit Max Gottschlich noch abgesprochen, ich werde Folgendes machen, ich werde mich mit dem Problem, nicht anhand der Perspektive der Rechtskritik, der Modernen, mal dem Problem zuwenden, wie wir heute über Recht sprechen können und auch über das. Bin ich das? Oder? Nee, das bin ich. Achso, sorry, nee, Entschuldigung. Also, ich war nur gerade, ich dachte, ich habe einen Tinnitus. Also, mir geht es mal im Prinzip darum, das Problem, also ich komme sozusagen aus der Rechtsphilosophie und aus der Rechtswissenschaft und habe ein relativ gesättigtes Verständnis von Recht. Und kann mit dem umgehen, weiß um die Probleme des Rechts und werde jetzt konfrontiert in einer Weile mit einer sehr massiven Rechtskritik. Gerade in Deutschland ist das zurzeit, in Frankfurt insbesondere mit der dritten Generation und Christoph Menke, ist es ganz massiv. Und ich setze mich also in diesem Aufsatz jetzt vor allem mit Christoph Menkes Rechtskritik und werde die versuchen, ihn nahezubringen. Wir können über alles reden. Ich werde das versuchen auch zu verdeutlichen, was er meint und werde das versuchen zu kontrastieren mit Positionen, die ich habe. Und danach reden wir über das, was unklar geblieben ist, weil es ist zum Teil auch bei Christoph Menke sehr verdichtet. Aber ich glaube, es ist mal wichtig, diese beiden Konzepte, die sich zurzeit in Deutschland da, also jedenfalls in Deutschland, und ich glaube auch in anderen Ländern, also Wendy Brown beispielsweise, oder Judith Butler für den angloamerikanischen Raum, da kennt man die Debatte ja schon länger durch die durch die kritische Rechtstheorie und so weiter. Also das werde ich Ihnen jetzt vorstellen und versuche, wenn Sie zwischendurch den Eindruck haben, das ist jetzt völlig unklar, bitte reinreden, melden. Es hat gar keinen Sinn, wenn ich an Ihnen vorbeirede. Bitte sich melden und Bescheid geben. Ich werde auch ein bisschen extemporieren, aber jetzt geht das mal los. Also Freiheit und Entfremdung, Rechtskritik und Rechtsverständnis. Die Idee der Rechtskritik ist eng mit einer Krisendiagnose verknüpft. Der Krise des politischen Liberalismus, des liberalen Rechts. Diese Krise kommt gerade in dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft, von Recht und Politik, von Subjekt und Macht zur Geltung. Die Folge ist eine zunehmende Verrechtlichung sozialer Beziehungen, eine Entfremdung der Individuen von selbstbestimmten Interessen und Bedürfnissen bei gleichzeitigem Verlust jeder ethischen Perspektive auf das menschliche Zusammenleben. Liberales Denken, so die These von Menke, von Christoph Menke, aber nicht nur von ihm, auch von Daniel Loik beispielsweise, sorgt nicht für eine Verwirklichung von Freiheit. Also nicht das, was wir von Hegel kennen, Dasein der Freiheit. Ja. Sie steht ihr vielmehr entgegen. Also genau das Gegenteil. Dem widerspricht eine andere Deutung der liberalen Moderne. Zwar sei es unbestritten, dass in dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft und einer darauf bezogenen Rechtsordnung immer wieder Strukturen zum Vorschein kämen, die konkrete Freiheitsverbürgung gefährden könnten. Das betreffe vor allem autoritäre Interventionen des Rechts, also beispielsweise durch Strafen oder Polizei. Dennoch, so etwa Jürgen Habermas, sei das Recht das Medium allgemein anerkannter Freiheitsverbürgung. Die Unterwerfung des Rechts unter demokratisch-prozedurale Regeln, so Habermas, garantiere nicht nur die Einhegung sozialer Pathologien in Form von verschiedensartigen Konflikten und autoritärer Techniken und Institutionen, sondern verstärke auch die Partizipationsmöglichkeiten gleicher Subjekte. Und im Habermas kommt es vor allem auf die Gleichheit der Subjekte an. Wir haben es im Grunde alleine schon, wenn man nur mal die beiden nimmt, und die liegen ansonsten gar nicht so weit auseinander, man könnte ganz andere Positionen bringen, also ich habe ganz bewusst Christoph Menke und Habermas gewählt, zwei Grundausrichtungen mit höchst divergierenden Theorien des zum Recht, also kann man da beobachten, die Differenz zwischen der Krisendiagnose auf der einen und der Rechtfertigung oder Legitimation eines demokratischen Rechts auf der anderen Seite kann sich nur daraus ergeben, dass die Vorstellung davon, wie gleiche Freiheit, das ist der Punkt, gleiche Freiheit und damit das Gelingen des menschlichen Lebens in der Form des Rechts. Also die Frage, die sie stellt, ist, kann in der Form des Rechts überhaupt ein gelingendes Leben funktionieren? Oder steht das die Form des Rechts dem eigentlich schon prinzipiell entgegen? Das ist die These von Menke. Verwirklicht werden. Und das ist sozusagen das Thema. Also widerspricht das Recht eigentlich einem gelingenden Leben in modernen Gesellschaften? Ich beziehe mich also jetzt mal auf das, was Christoph Menke in seinem Buch Kritik der Rechte, aber auch schon in früheren Spiegelung der Gleichheit beispielsweise thematisiert hat und was er in letzter Zeit immer wieder in verschiedenen Variationen aufs Tapet bringt, auf zwei Aspekte erstmal. Dem Menke geht es, also in der Rechtskritik geht es darum, dass zunächst mal die Form, in der wir Recht wahrnehmen, schon ein Problem ist und gleichzeitig sich daraus ergebende Freiheitsrealisierung. Form des Rechts. Jetzt kommt mal ein kryptischer Satz von Menke. Lassen Sie mal setzen und dann geht es weiter. Aus der Sicht der hier zu diskutierenden Rechtskritik muss es darum gehen, die Form des subjektiven Rechte, also Menschenrechte, Grundrechte, das wir alles kennen, Eigentumsrechte, Gleichheitsrechte und so weiter, in der die Gleichheit dargestellt wird als falsch oder mit Adorno in einem Verblendungszusammenhang vermittelt, auszuweisen und damit als Ideologie. Das heißt, die Kritik des liberalen Rechts besteht in nichts anderem, Zitat, als dem Aufweis der Darstellungsoperationen, die die rechtliche Wirklichkeit selbst ausmacht. Die Kritik, also die Rechtskritik, liest die Form der subjektiven Rechte als die Weise, in der sich der Status der Gleichheit darstellt. Also sie versucht im Grunde zu zeigen, dass allein schon die Form, in der die subjektiven Rechte zur Geltung gebracht werden, also zu sagen, also wir sind Gleiche, indem wir gleiche Rechte haben, Eigentum haben können und so weiter, glaubt schon allein in diesem Anspruch ist sie falsch. Insofern wird aber deutlich, dass der Liberalismus die Wirklichkeit des Rechts nur in Gestalt einer Ideologie rekonstruiert, Zitat, dass er also dieselbe Operation der Darstellung in der rechtlichen Wirklichkeit, also wir finden im Grunde Eigentum vor, die Form der subjektiven Rechte hervor, dass er also dieselbe Operation der Darstellung, die in der rechtlichen Wirklichkeit die Form der subjektiven Rechte hervorbringt, bloß noch einmal vollzieht. Also das liberale Recht vollzieht im Grunde schon sozusagen die Gegebenheit, zum Beispiel des Eigentums. Das heißt also, die subjektiven Rechte nehmen hin, dass es eigentlich schon Ungleichverteilungen im Eigentum gibt und sagen aber gleichzeitig sind wir Inhaber gleicher Rechte. Ja? Und das meint Menke, ist ein Widerspruch schon in sich, in der Form. Dass man einerseits meint, Rechte machen etwas gleich, aber gleichzeitig produzieren sie Ungleichheit. Ja? Das ist sozusagen die Form, die Ideologie der Form. Auf der anderen Seite nennt er das die Regierung der Freiheit in Anlehnung an Foucault. Die andere Seite dieses unkritischen Positivismus, weil es um eine Gegebenheit geht, um das Gegebene. Ja, Rechte sind etwas Gegebenes. Die andere Seite dieses unkritischen Positivismus betrifft die Eigenart der rechtlichen Regierung. Und damit meint er im Grunde, wie das Recht mit dem Einzelnen umgeht. Oder mit der Gesellschaft, also der Staat mit der Gesellschaft, wie das Recht mit dem Individuum umgeht. Denn die Form des Rechts und der Rechte, so die Kritik, bringt zugleich einen falschen Umgang mit der Freiheit, mit den politischen Grundlagen moderner Gemeinwesen hervor, ist die These. Umgang mit der Freiheit, mit den politischen Grundlagen moderner Gemeinsam, angesprochen ist damit zum einen das Organisationsprinzip der Rechte. Subjektive Rechte, heißt es, ermöglichen in Gestalt von Grund- und Menschenrechten die Sicherung des individuellen Willens. Darum geht es. Absicherung des eigenen Willens und damit, das meint im Grunde der Interessen, der Bedürfnisse, der Eigenmacht, sagt Weber, ja, der Machtquelle. Die Mitregierung der Rechtsunterworfenen und folglich die politische Ermächtigung. Wobei, Zitat, die politische Mitregierung der Rechtssubjekte hier an die Form der subjektiven Rechte, also an die Grundrechte, gebunden ist. Sie ist Teilnahme an der Regierung durch subjektive Rechte. Also wir haben die Möglichkeit zu wählen beispielsweise. Der falsche Umgang mit der Freiheit entsteht aber dadurch, so Menke, dass die Rechte, die Praktiken politischen Handelns und Urteilens vergesellschaften und nicht mal an gemeinsamen Guten ausrichten. Das ist der zentrale Punkt. Also Menke spricht im Grunde, Rückgang auf Hegel, von einem Guten, das man quasi in der Tradition des liberalen, des politischen Liberalismus so ja gar nicht mehr verstehen würde, wo die immer sagen, Vorrang der Gerechtigkeit vor dem Guten. Und Menke dreht im Grunde den Spieß um und sagt, es geht um Vorrang des Guten vor der Gerechtigkeit. Also das ist sehr interessant auszurichten. Die Regierung der Freiheit bezeichnet daher eine strukturelle Ambivalenz. Sie ermächtigt und unterwirft. Sie ermächtigt die Individuen und erwirft sie aber gleichzeitig dem Recht. Sie emanzipiert uns nämlich als Gleiche. Das unterscheidet uns nämlich von einem feudalen oder absolutistischen Individuum. Und diszipliniert, sozusagen der Foucault'sche Twist. Zitat, der Eigenwille der Subjekte, also die Eigenmacht, das Interesse, ist die Grundlage der Geltung für den neuzeitlichen Staat. Also das alte Böckenförde-Diktum oder das Diktum des Rechtsphilosophen Böckenförde, der Staat hat Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Ja. Also es gibt vorausgelagerte Rechte und Freiheiten, auf die der Staat immer schon zurückgreifen muss, die er selber gar nicht produziert. Ja. Und das ist das Problem, oder das Wagnis der Freiheit, wie Böckenförde sagt. Aber darin, so Menke, sind die Subjekte seiner Macht nicht entzogen. Also das Interessante ist, dass sie zwar emanzipiert werden durch subjektive Rechte, aber gleichzeitig der Staat permanent auf sie einwirkt. Also das können wir quasi im modernen Staat alleine durch, denken Sie mal, die Sozialgesetzgebung oder denken Sie an die Sicherheitsgesetzgebung. Ja. Also der Staat will unsere Sicherheit, unsere Freiheit garantieren. Was er macht, ist, dass er überall Kameras hinstellt. Das meint Menke damit. Sondern sind im Gegenteil der Gegenstand und das Ziel seines unablässigen Regierungshandels, wenn nicht wir alle. Diese Deutung der Rechte und des Rechts wendet sich nicht nur gegen das heute dominierende Projekt des politischen und demokratischen Liberalismus. Es ist ein ausdrücklicher Affront, also ein ausdrücklicher Angriff gegen den politischen Liberalismus. Diese Sichtweise grenzt sich auch von klassischen alternativen Positionen der Rechts- und Gesellschaftskritik ab. Man denke nur an die postnietzscheanische und marxistische, also einfach bei Deleuze, oder Abensur, an die Linkshegelianer oder an die Querfeministische. Also wenn man etwa bei Butler schaut, aber auch bei Wendy Brown, ja, also dezidiert eine andere Position dazu. Wir haben es offensichtlich mit einer kontroversen Debatte um die Transformationsfähigkeit und das heißt um die Selbstreflexivität des modernen Rechts zu tun. Also welche Möglichkeiten hat das Recht eigentlich auf moderne Lebensformen zu reagieren? Denn Freiheitsversprechen und Legitimitätsanspruch des Rechts werden zunehmend als fragil wahrgenommen. Namentlich drei Fragenkreise kristallisieren sich heraus und auf die würde ich mich jetzt begrenzen. Auf methodischer Ebene stellt sich die Frage, also quasi in einer Metatheorie, was Kritik überhaupt leisten kann. Also was kann Rechtskritik eigentlich im Sinne einer Kritik des Rechts leisten? Vielleicht auch leisten muss, um das reflexive Potenzial des modernen Rechts zu mobilisieren. Zweitens, und auf der normativen Ebene stellt sich die Frage, wie sich Selbstreflexivität und Herrschaft oder wie Menke sagt, das Problem der Gewalt des Rechts. wie kann man das überhaupt modern reformulieren, ohne gleichzeitig immer das Recht als gewalttätiges Recht zu verstehen, im Sinne Benjamins. Und drittens ist mit Blick auf die politische Dimension moderner Gemeinwesen zu diskutieren, wie sie aus der kritischen Gegenwarts- und Strukturanalyse ein postliberales Konzept gerechten Rechts überhaupt entwickeln lässt. Also ein Recht, was das Liberale nicht völlig verwirft, aber gleichzeitig offensichtlich die Fehler, die Falschheit des Liberalen nicht übernimmt. Die Anarchie der Rechte. Zitat Menke: Die Rechte gründen in dem anarchischen Impuls, nicht regiert zu werden. Zitat Ende. Es ist fast eine wörtliche Übernahme aus Foucault, Biopolitik, erster Band, oder auch in dem Kritikaufsatz von Foucault. Recht und Rechte in die Nähe der Anarchie, der Grund- und Herrschaftslosigkeit zu rücken, muss für das liberale Denken und vor allem für das liberale Rechtsdenken wie eine Provokation erscheinen. Recht und Rechte sind danach gerade Ausdruck eines komplexen Netzwerks von Selbstregierung und Gesetzesherrschaft, also etwa bei Kant eindeutig zu sehen, wahrscheinlich auch bei Hegel. Das heißt, Garantien für ein freiheitliches Zusammenleben in der klassischen politischen Semantik sprechen wir dann von einer Verfassung zu begründen. Wenn Menke dennoch, oder wenn überhaupt die Rechtskritik dennoch den anarchischen Impuls am Grunde der Rechte betont, dann geht es um etwas, das im liberalen Denken und im Bewusstsein des Rechts und der Sozialstaatsmoderne verdrängt oder in Vergessenheit zu geraten droht. Das ist jedenfalls die Vorstellung. Es geht um ein Sensorium für das Prozesshafte, für das Werden und Vergehen politischer Ordnung und damit auch für die Kontingenz, um die Kontingenz des Bestehenden. Also auch auf die Kontingenz modernen Rechts. Die Kritik der Freiheit und des Kritik des Freiheits- und Herrschaftsbewusstseins, die hier in Anschlag gebracht wird, besteht auf einer Selbstaufklärung des Rechts. Kritik ist daher nichts, was von außen an das Recht herangetragen wird. Es geht also nicht damit, von außen zu sagen, also das Recht ist schlecht und deswegen müssen wir es so, sondern von innen heraus soll das Recht im Grunde gleichzeitig mit einer Selbstreflexion eine Selbstkritik leisten. Also die Rechtskritik will im Grunde von innen heraus eine Kritik leisten und damit ein anderes Recht installieren. Kritik als Ideologiekritik insistiert vielmehr auf die innere Genesis, das ist das Thema, oder die Genealogie der subjektiven Rechte. Sie ist diese genealogische Erklärung, die den schon erwähnten Darstellungsprozeduren, also der Ideologie, der Rechtswirklichkeit auf die Spur kommen und sie vor allem dekonstruieren will. Darstellung bedeutet zweierlei. Durch die Rechte wird die Gleichheit oder die gleiche Freiheit der Subjekte als Inhalt und Ziel liberaler Ordnung zur Geltung gebracht. Das ist klar. Wir reden ständig von der Gleichheit der Rechte. Durch die Rechte wird aber im Gegenzug auch das hegemoniale Prinzip, die entpolitisierte und gesetzliche Form bestimmt, mittels derer die Interessen, Bedürfnisse und Identitäten der Subjekte repräsentiert wird. Also die These ist, indem wir die Subjekte mit Rechten ausstatten, und das ist ein politischer Prozess, wird gleichzeitig eine Entpolitisierung vorgenommen. Bürgerliche Gesellschaft mit Hegel. Also Menke würde sagen, in dem Augenblick, wo wir die Subjekte mit Rechten ausstatten, werden sie heute zu Bourgeoisen. Ja, wir haben den Bourgeois, das ist der heute eigentlich Marx, ja, der schon sagt, also wo ist eigentlich der Bürger geblieben? Wir haben eigentlich den Bourgeois, ja, den wir jetzt, und wir leben heute eigentlich an einer großen Welt der Bourgeoisie. Ja, das ist die These, ja, also eine Entpolitisierung. Die Pointe dieser Kritik besteht nun gerade darin, dass dem liberalen Regime der Berechtigung, du hast Ansprüche gegen den Staat beispielsweise, der Legitimation subjektiver Grund- und Menschenrechte entschieden widerspricht, das heißt widerspricht, das gerechte Regime individueller Freiheitsgewährleistung zu sein. Also die These ist, die Freiheitsgewährleistung ist eigentlich gar keine Freiheitsgewährleistung, jedenfalls keine, von der wir glauben, dass wir eigentlich frei sind da drin, sondern wir sind gleichzeitig eigentlich unterworfen. Die Repräsentation der Gleichheit in Gestalt der Rechte behauptet eine nur natürliche Gegebenheit, eine scheinbare Notwendigkeit unserer sozialen Welt. Die Form der subjektiven Rechte, so Menke, Zitat, produziert den Schein der Gegebenheit. So muss es sein. So wie wir heute leben, muss es eigentlich sein. Das ist sozusagen die Notwendigkeit der Freiheit. Der Unveränderlichkeit desjenigen, wozu sie berechtigen. Und weiter, subjektive Rechte sind dazu da, dasjenige, was und wozu sie berechtigen, der Veränderung zu entziehen. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Das Regime der Rechte ist okay. Sie immunisieren gegen Kritik und verändernde politische Praxis. Anstelle eines Rechts, das gegen Kritik und Veränderung immunisiert, muss ein Recht treten, das ist sozusagen das Ziel der Rechtskritik, dass die kollektive Selbstregierung, jetzt könnte man sagen, in Klammern Hannah Arendt, Klammer zu, und insofern auch die Selbstreflexivität der Freiheit durch die Ausbildung eines gemeinsamen Urteils über das Gute in die eigene Form integriert. Es geht also darum, wir brauchen ein gelingendes Leben, was gleichzeitig ein Gutes rekonstruiert. Normativ. Aber was ist mit dieser Politisierung des Rechts gewonnen? Werden damit die Errungenschaften des Rechts- und Sozialstaatsmodells verspielt? Oder das Recht eigentlich in einer Weise entrechtlich, dass wir möglicherweise gar nicht mehr von einem Recht reden können, ist vielleicht was ganz anderes. Ja. Das ist das Problem. Das Problem ist, wie weit treibt man es eigentlich jetzt mit einer Rechtskritik? Hat man nachher überhaupt noch Rechtssubjekte und eine Rechte? Also bei Daniel Leuk beispielsweise in seinem Buch Juridismus, was ich immer empfehle, mal zu lesen, kann man sehen, dass im Grunde das Recht in eine Moral abdriftet, möglicherweise. Und wie viel damit gewonnen ist. Es ist nicht nur die politische Philosophie, etwa bei Habermas, sondern auch die zeitgenössische Verfassungstheorie, die sich gegen eine solche Deutung massiv zur Wehr setzt. Der anarchische Impuls der Rechte und die Verabschiedung der Rechtsform im traditionellen Sinn wird vor allem als Bedrohung des modernen Freiheitsversprechens angesehen. Sollte doch mit dem liberal-demokratischen Ordnungsmodell, also spätestens bekannt, der individuelle Status abgesichert werden, was allerdings nur möglich schien, wenn gleichzeitig die verschiedenen Macht- und Interessenssphären, Politik, Moral, Ökonomie und Religion, gegeneinander abgegrenzt werden. Moderne Gemeinwesen sind funktional ausdifferenziert und können allein auf diese Weise für stabile Rechtsverhältnisse sorgen. Das ist die Gegenthese. Nun wird man die positiven Resultate des liberalen Projekts kaum bestreiten können. Das betrifft die normative Begrenzung der Staatsgewalt, etwa der Gesetzgebung, der Gewalt, der Verwaltung und der Rechtsprechung, also im Sinne der Gewaltenteilung. Es betrifft die Transformation des ökonomischen Laissez-faire in eine soziale Marktwirtschaft und es betrifft die individuellen, häufig jedoch erst erkämpften Lebensverhältnisse, also sozialer Wohlfahrtsstaat. Aber handelt es sich, in Hegels Worten, damit auch um einen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit? Also was für eine Freiheit wird damit eigentlich rekonstruiert oder behauptet? Die Sache ist keineswegs so klar, denn wie wir wissen, sind mit den liberalen Rechtsverhältnissen, der damit verknüpften politischen Ökonomie und dem Rechtsstaat eine Reihe von Pathologien und Regressionstendenzen verbunden. Es reicht hier auf den Neoliberalismus als Paradigma wirtschaftspolitischer Steuerung und Intervention und die damit einhergehenden sozialen Verwerfungen zu erinnern. Die liberal-demokratische Rechts- und Verfassungstheorie bemüht sich mehrheitlich, Pathologien und Regressionstendenzen als problematische, aber korrigierbare Effekte einer im Grundsatz begrüßenswerten Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert, ja, also im Grunde ein Fortschrittsnarrativ, ja, auszuweisen. Die Hegemonie des Rechts über das Politische, so die herkömmliche Deutung, beruht auf einer selbstreferenziellen Normativität. Also es ist gerade wichtig, dass das Politische nicht für sich selbst das Recht beherrscht, sondern das Recht soll das Politische beherrschen. So kann erst ein Friedenszustand auf Dauer gestellt und nicht rechtliche Kräfte neutralisiert werden. Gut, nun haben schon Walter Benjamin, Hannah Arendt, Karl Schmitt oder Franz Neumann in unterschiedlicher Weise herausgestellt, dass diese Deutung des Rechts als hegemoniales gesellschaftliches Leitmedium eine Schattenseite hat. Sie mediatisiert, wir können auch sagen, sie verdrängt die emanzipatorische Seite nicht rechtlicher gesellschaftlich-politischen Handelns und Urteils und schafft damit die Differenz der Politik zum Politischen. Also das müssen wir schon unterscheiden. Ja? Mir geht es also nicht um die Politik im Sinne einer offiziellen Landeshauptmanns oder sonst was Politik, sondern mir geht es um den Begriff des Politischen, ja? Oder Menke. Die Formanalyse der heutigen Rechtskritik, also zu schauen, was passiert eigentlich mit den subjektiven Rechten, will uns davon überzeugen, dass das entpolitisierte liberale Recht, also das Politische spielt nur noch bei der Wahl eine Rolle. Aber ansonsten haben wir kaum noch politische Sphären eigentlich. Aus sich heraus Freiheit nur erzeugen kann, indem es gleichzeitig Pathologien und Regressionen hervorbringt. Und dass deshalb andere Formen und Praktiken des Rechts verwirklicht werden müssen. Pointiert, das politisierte Recht ist nicht das entrechtlichte oder fragile Recht, es ist überhaupt die nicht autoritäre und befreiende Form des Rechts. Also es geht nur so. Zur Gewaltfrage kurz. Wenn das andere Recht oder die neue Form, also wenn man eine Alternative dazu finden will, die Kritik des nicht autoritäre Recht sein soll, also ein Recht, das ein gelingendes, gutes Leben ermöglichen soll, was macht das liberale Recht autoritär? Also die Frage ist, was ist eigentlich das Gewaltproblem oder das Herrschaftsproblem des Rechts? Gewalttätig ist das liberale Recht, so Rechtskritik, weil es einen falschen Umgang mit dem Gesellschaftlichen, mit den Bedürfnissen, mit der Freiheit, mit den Überzeugungen der Subjekte forciert. Weil die Form der Rechte, also die subjektive Form der subjektiven Rechte, einer fehlerhaften Operation der Selbstreflexion in der sozialen Praxis einträgt. Die Selbstreflexion, die das moderne Recht konstituiert, besteht, für die Rechtskritik, Zitat, Verfahren und Form auszubilden, im Recht seine Differenz von Nichtrechtlichen darzustellen. Nichtrechtlich heißt immer alles, was nicht das Recht ist, also alles Vorrechtliche, gesellschaftliche, natürliche, politische und so weiter, ist selbst nicht rechtlich. Es ist eine äußere Weise der Einwirkung, die Wirkungsweise der Gewalt. Also die These der Rechtskritik ist, dass das Recht immer schon einwirken muss auf gesellschaftliche Prozesse, auf die politischen Prozesse, auf Prozesse des gesamten Zusammenlebens, auf persönliche und auch private Prozesse, um überhaupt, das ist diese Regierung der Freiheit, um immer wieder im Prinzip auf die Subjekte einzuwirken. Ja? Und das ist Gewalt. Damit schafft man immer schon Pathologien. Recht muss, indem es einwirkt, immer gleich auch Pathologien schaffen. Recht ist danach ein normatives Medium, das mit zwei strukturbedingten Problemen zu kämpfen hat. Es kann das Nichtrechtliche, die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Individuen, nur als einen vorausgesetzten Status begreifen. Also sie sind dem Recht immer schon vorausgesetzt. Sie sind sozusagen, das was Locke gesagt hat, sie sind der Natur des Menschen eingeschrieben. Ja? Der Individuen ermächtigt und auf der Seite des Rechts verpflichtet. Diese Abhängigkeit des Rechts bringt allerdings einen latenten Regierungsbedarf, Regierung der Freiheit, und damit eine Regulierungsmacht des Rechts und des Staates hervor. Das ist sozusagen die Regulierungsthese. Die Ermächtigung des Subjekts oder der Subjekte in Form der Grund- und Menschenrechte, die so gefeiert wird. Also der Rechtskritik geht es immer so darum, wir reden dauernd von den Menschenrechten, alles feiern immer die Menschenrechte, aber die Menschenrechte sind nicht Teil der Lösung, sie sind Teil des Problems. Ja? Die Ermächtigung des Subjekts in Form der Grund- und Menschenrechte führt auf der anderen Seite zu weitreichenden Techniken der Disziplinierung und Unterwerfung. Man denkt an die neuen Sichtbarkeitsregime oder an den problematischen Umgang mit Bedürftigen im Rahmen der staatlichen Grundsicherung, also bei uns zum Beispiel Hartz IV und so weiter. Insofern bleibt auch der Sozialstaat der Logik der Freisetzung von eben der Normativität verpflichtet, die er eigentlich durchsetzen will. Er schreibt die Aporie fort, gegen die er sich permanent wendet. Und zugleich zeigt sich am Sozialstaat, worin die politische Selbstentmächtigung durch das Recht besteht. Die Rede von rechtlicher Gewalt, von der Aporie, in die sich Recht und Staat verstricken, soll mit anderen Worten die Entfremdung und das Illusionäre verdeutlichen, mit dem bzw. der Liberalismus genetisch verknüpft ist. Also der Liberalismus kann eigentlich nur dadurch funktionieren, dass er gleichzeitig Freiheit schafft und gleichzeitig entfremdet. Und er kommt aus dieser Logik überhaupt nicht raus. Es ist die Logik des Liberalismus und damit die Logik des liberalen Rechts. Ja? Er schafft immer gleichzeitig beides. Der Begriff der Gewalt ist aber selbst schillernd und mehrdeutig, schon bei Benjamin, ja? Und auch bei Derrida, auf den sich Mencke ja implizit bezieht. Zwar kann man mit Gewaltsemantik auf die Freiheitsaporie der dominierenden Rechts- und Verfassungstheorie aufmerksam machen. Und es ist völlig klar, dass Recht Gewalt ausübt. Also ich bin ja auch Strafrechtler, also wenn man sich überhaupt überlegt, wie repressiv Recht sein kann, wenn man selber mal mit einem Verfahren konfrontiert war, weiß man, was es bedeuten kann, mit Gewalt konfrontiert worden zu sein, dass das Recht selbst hervorbringt. Das ist unbestritten. Ja? Die Frage ist nur, ist das Recht per se Gewalt? Ja. Zwar kann man mit der Gewaltsemantik auf die Freiheitsaporie der dominierenden Rechts- und Verfassungstheorie aufmerksam machen. Nur müsste eine Rechtskritik auch zeigen, wie es mit Gewaltphänomenen und Konflikten umgeht, die aus dem Zusammenlegen der Menschen entstehen können und die nicht notwendig mit der Ideologie des liberalen Rechts verbunden sein müssen. Also die Frage ist, kann gemeinschaftliches Zusammenleben selbst Teil einer, also können sich Gewaltphänomene nicht auch aus einem gemeinschaftlichen Zusammenleben ergeben? Wie geht man damit eigentlich um? Sollte nicht die Befriedigung sozialer Konflikte, konkret die Absicherung einer funktionsfähigen Gesellschaft, auch ein intrinsisch begründetes Gewaltmonopol möglich sein? Also wie geht man eigentlich mit der Rechtskritik um? Wer braucht man ein Gewaltmonopol? Oder leben wir ohne ein Gewaltmonopol in der Rechtskritik? Durch eine Institution also, die den Einzelnen ein allgemein anerkanntes Verfahren unterwirft und so an das Autonomieprojekt des Rechts erinnert. Und in welchem Verhältnis steht denn die Entsetzung des Rechts, also bei Benjamin und Derrida, die Gewaltenthaltsamkeit zur Freiheitsverantwortung des anderen Rechts? Ja. Also man hat ja auch eine Verantwortung dafür, Freiheit abzusichern. Die Antwort der Kritik führt zurück zur Idee der Form und der Selbstreflexivität des Rechts. Denn die Selbstreflexivität des anderen Rechts bestimmt die Form und die Funktion der Rechte neu. Entscheidend ist dafür, dass die Darstellungsweise der Rechtswirklichkeit anders rekonstruiert wird. Die Rechtskritik nennt das die positive Darstellung des Rechts, was auch immer das heißt. Denn diese positive Darstellung des Rechts, also eine nicht ideologische, markiert erstens den doppelten Grund des Rechts, und jetzt wird es kompliziert. Das heißt, die Form, Zitat, besteht nur in der Spannung, ja im Widerstreit zwischen entgegengesetzten Gestalten und Logiken. Die andere Form des Rechts ist zweitens durch ihren abgeleiteten Status bestimmt. Die Rechte sind im anderen Recht, also in einer Alternative zum liberalen und rechtsstaatlichen Recht, zweitens durch ein abgeleitetes Bestimmen. Sie haben ihren Sinn und Grund in dem Beitrag, den sie zur rechtlichen Ermöglichung des Gelingens sozialer Praktiken leisten. Während also die liberale Form der Rechte Gleichheit und nichtrechtliche Interessen und Bedürfnisse egalitär und selbstreflexiv freisetzen, in einem Zug vor allem, geht es im neuen Recht um die Spaltung, so sagt es Menke, oder Verdopplung der Form. Also darum, die Anarchie, das Anarchische im Recht als freisetzende, befreiende Kraft anzuerkennen. Es muss im Recht eine Möglichkeit geben, sich aus der Regierung, als der Regierung der Freiheit zurückzuziehen oder etwas gegen diese permanente Regierung zu machen, gegen diese permanente Einwirkung des Rechts. Gemeint ist die Verwirklichung kollektiver Selbstregierung. Also es geht um eine kollektive politische Praxis, die nicht immer schon Einwirkung durch das Recht bedeutet. Eine Form des Handelns und Urteilens, die nicht das eigene, den Eigenwillen, also das Private in den Vordergrund stellt, nicht das Bourgeoise zum Ausgangspunkt hat, sondern die gemeinsame Gestaltung, also das Politische im Sinne des Citoyens. Ja? Das verändert die Funktion der Rechte radikal. Rechte haben einen dienenden Charakter, sie sind nicht mehr das zentrale Paradigma. Sie sind Bestandteil sozialer Praktiken, aber sie sind weder begründet noch begründend noch unbedingt. Das wiederum bedeutet, Zitat, das alternative Recht der Kritik schafft die Rechte des Einzelnen nicht ab. Es rückt sie aber an den Rand. Sie sind weder ins Zentrum, noch sind sie sein Grund, sondern sind weder Grund noch Effekt. Gerade dadurch sind sie im anderen Recht gesichert und geschützt. Das heißt also, die Rechte haben überhaupt nicht mehr den zentralen Charakter wie jetzt. Sondern sie rücken an den Rand, man braucht sie irgendwie, man weiß nicht ganz genau, warum man sie irgendwie braucht oder was das eigentlich heißt, aber sie sind nicht mehr, die haben nicht mehr die zentrale Position. Ja. Diese Bestimmung des Rechts lässt auch Rückschlüsse auf den Umgang mit Gewalt im anderen Recht zu. Gewalt, begriffen als Staatsgewalt, dürfte ihren herausragenden Status verlieren. Ebenso wie die Rechte einen dienenden Charakter erhalten, wird auch dem Gewaltkonzept nur noch eine sekundäre Funktion zugestanden. Die Gelingensbedingungen sozialer Praktiken, das wäre die Konsequenz, können nicht über eine endlos regulierende Gewalt hergestellt werden, also nicht über einen Staat, der permanent interveniert. Dennoch muss es möglich sein, Störungen, das heißt Freiheitskonflikte, durch eine inklusive, normbestätigende Kommunikation mit den Subjekten aufzulösen. Wie sonst könnte eine dauerhafte Erhaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt aussehen? Was aber dieses Zusammenleben im Kern ausmacht, um das mit dem anderen Recht gerungen wird, wie es gedacht werden kann, sehen wir erst, wenn wir uns dem Verhältnis von Recht und Politik etwas genauer widmen. Dritter und damit aber auch schon letzter Punkt. Zitat, die Kritik ist also die Einheit von negativer und positiver Darstellung. Weil das andere Recht, die Alternative zum liberalen Recht, aus dem bürgerlichen Recht durch seine Kritik hervorgeht, also man muss es sozusagen aus dem bürgerlichen Recht herausbringen, und weil die Kritik, die Rechtskritik des bürgerlichen Rechts den Widerstreit in seinem Grund, den Widerstreit mit seinem Widerstreit aufweist, führt sie zugleich auf die Gestalt eines anderen Rechts, das diesen Widerstreit nicht auflöst, sondern vollzieht. Wahnsinn. Ja. Das heißt also, es geht nicht darum, es zu versöhnen. Sozusagen der Angriff auf Hegel. Es geht also nicht um Praktiken, die sich in irgendeiner Dialektik versöhnen sollen, sondern es geht sozusagen das Paradox, einerseits, dass es Rechte gibt, aber andererseits, dass diese Rechte immer wieder Paradoxien von Freiheit und Unterwerfung produzieren, dass dieses Paradox in irgendeiner Weise ausgehalten werden muss. Ja? Das kann man nie auflösen. Menkes Rekapitulation zeigt den Weg, den die Kritik in ihrer Dekonstruktion des liberalen Rechts zurückgelegt hat. Das andere oder das alternative Recht der Rechtskritik bezeichnet da den Versuch, die neue Form und die neue Funktion der Rechte selbstreflexiv zu vollziehen, zu rekonstruieren. Die Radikalisierung der Formbestimmung mündet in der asymmetrischen Verbindung zweier, wie er formuliert, Zitat, gegenläufiger Rechtstypen. Also jetzt kommt sozusagen quasi das Angebot, was er macht. Den Verfassungsgesetzen und den Gegenrechten. Der Unterschied zum liberalen Recht, auch zum liberalen Verfassungsrecht, besteht gerade darin, dass das andere oder das alternative Recht das politische als sinnstiftende oder widerstreitende Kraft in seine normative Struktur einbaut. Das heißt, es kommt gerade darum, die subjektiven Rechte selbst zu politisieren. Man kann subjektive Rechte nur dadurch beibehalten, dass man sie gleichzeitig mit einem Primat des Politischen versieht. Die Verfassungsgesetze, also eine Verfassung im Sinne einer allgemeinen, also gar nicht im engen Sinne eines Grundgesetzes, sondern Verfassung überhaupt als Verfasstheit, als normative Verfasstheit eines Zusammenlebens. Die Verfassungsgesetze konturieren den allgemein anerkannten Verwirklichungsrahmen für das freie Handeln und Urteilen der Akteure. Zitat, sie definieren das Gute, nicht das Gerechte. Sie definieren das Gute, das Gelingen einer Praxis, indem sie die Rollen festlegen, in deren Ausübung sich Praktiken und Institutionen verwirklichen, Zitat Ende, und gewährleisten auf diese Weise, Zitat, die Gleichheit der Teilnehmer, die sich gerade in der Differenz der Individuen ihre praktischen institutionellen Rollen verwirklicht. Also gerade in der Teilnahme verwirklichen sich die Subjekte. Menke verliert zur institutionellen Ausgestaltung, was sehr interessant ist, also die ganze Rechtskritik sagt überhaupt nicht zu den Institutionen. Nichts. Es kommt überhaupt nicht, keiner weiß, wie sie eigentlich das ganze Projekt realisieren soll. Menke verliert dazu keinen Punkt. Also Ausgestaltung zur Ausdifferenzierung der sozialen Rollen qua Arbeitsteilung kein Wort. Dass diese institutionelle Ausgestaltung für liberale Rechts- und Verfassungstheorien von größter Bedeutung ist, versteht sich im Grunde von selbst. Denn sie müssen die vorausgesetzte Berechtigung, also die Ansprüche der subjektiven Rechte, regieren und den gesellschaftlichen Freiheitsbedürfnissen anpassen. Also dadurch haben wir alle möglichen Rechte im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft, ja, von Bildung, der Möglichkeiten am Markt teilzunehmen und so weiter. Aber auch ein Recht, das das Politische in seiner normativen Struktur eingemeindet, wird ohne eine elaborierte Theorie der institutionellen Netzwerke und gesellschaftlichen Infrastrukturen, vor allem einer Theorie der Rechtspflege, nicht auskommen. Wenn auch eine Rechtspflege, die dem anderen Recht oder den Formen und Funktionen der Rechte, nämlich dieser politisierten Rechte, angemessen ist. Gilt es doch auch im anderen Recht, Verfahren des Gefahren gelingender Praktiken zu garantieren. Mehr noch, das andere Recht muss Verfahren bereitstellen, um kontroverse Deutung des Politischen beurteilen und zum anderen, um die fehlerhafte Inanspruchnahme von Rechten ignorieren zu können. Gewalt als verfassungsgesetzliche Gewalt wird dort deshalb nur legitim, wo sein und ihr Recht einfordern, wo sie soziale Praktiken wiederherstellen und befördern will, und zwar in einer politischen Praxis. Und jetzt zum zweiten Punkt noch. Der zweite und entgegengesetzte Rechtstyp, und das ist interessant, das nennt jetzt die Rechtskritik Gegenrechte. Man formuliert im Grunde ein Gegenrecht im Recht. Gegenrechte bezieht sich direkt auf die mit dem sozialen Praktiken verbundenen kollektiven Selbstregierung. Worin ich jetzt nicht reinrutschen will, ist in einen Anarchismus oder sozusagen eine Totalisierung des Politischen. Also ein Problem ist ja im Grunde, wie kann man einerseits politisieren, aber nicht in eine Karl-Schmidtsche Konzeption reinrutschen. Das will er verhindern. Oder in eine Bakunin, ja, in so eine Bakunin-Konzeption der Anarchie. Ja, das will er verhindern. Oder eine marxische Konzeption. Das will er nicht. Er will also sozusagen das Recht noch irgendwie absichern. Und deswegen braucht er sozusagen einen Moment der Gegenrechte, die es ermöglichen, in der Politik oder im Bereich des Politischen auch als Subjekt, als Privatrechtssubjekt sich organisieren zu können. Gerade weil das andere Recht, das Politische, als die bestimmende Kraft des menschlichen Zusammenlebens ansieht, sollen die Gegenrechte die Möglichkeit des Einspruchs gegen die soziale Teilnahme vermitteln. Gegenrechte werden damit nicht zu verkappten Abwehrrechten, also zu negativer Freiheit. Gegenrechte vollziehen vielmehr die Paradoxie der Form, so nennt er das. Das heißt, sie gewährleisten die Nichtteilnahme in der sozialen Praxis. Ich darf mich also zurückziehen. Ich darf Räume haben, in denen ich mich gerade nicht politisch organisiere, in denen ich von diesem Politischen nicht will und auch nicht politisch sein möchte. Ja? Gegenrechte lassen sich mit dem Deutungsschema des liberalen Rechts überhaupt nicht erfassen. Das liegt vor allem daran, dass die Entscheidung zur Passivität nicht auf der Grundlage eines als vorgegebenen beachteten Individualismus getroffen wird. Also wir haben im Grunde heute in den Liberalismus ja im Grunde ein individualistisches Modell, das dem widerspricht der Menke gerade. Die Nichtteilnahme ist der Einspruch gegen den aktiven Gestaltungsanspruch Anspruch des Politischen. Ich mache dann hier mal, ich beende das mal, um das hier nicht länger auszudehnen. Also der Punkt ist folgender. Im Prinzip geht es bei der Konzeption darum, das Verhältnis umzudrehen, nicht mehr die subjektive Rechte und den Anspruch an den Anfang zu stellen, sondern die gelingende Praxis als das Bewusstseinsmoment des Einzelnen in der Moderne stark zu machen. Wenn man es mit Hegel sagen möchte, also sozusagen im Grunde die Sittlichkeit, die Funktion der Sittlichkeit im Grunde wieder ins Spiel zu bringen, aber sie nicht in der hegelischen Konzeption einzubringen, sondern sie im Prinzip als eine mit Derrida gesprochenen gespaltenen Sittlichkeit oder dekonstruierten Sittlichkeit zu verstehen. Das ist eine These. Ja, also nicht mehr die Sittlichkeit bei Hegel, es geht nicht um eine Versöhnungssittlichkeit, sondern es geht quasi um eine gespaltene, um einen Widerhall, es geht um eine nietzscheanische Sittlichkeit, wenn man das so sagen möchte, was eigentlich gar nicht geht. Ja, und darum geht es. Und das ist im Prinzip mein Problem in der ganzen Geschichte, um das jetzt mal abzurunden, ist, da hat es ja durchgeschimmert, dass ich glaube, dass diese Rechtskritik Schwierigkeiten hat, sich überhaupt mit einem Problem moderner Gesellschaften, also wie weit kann man eigentlich mit so einer Politisierung des Rechts gehen, ohne dass das selber das Recht an die Grenzen bringt. Also kann man mit den Gegenrechten als mit einer neuen Form, einer Art von, also Rechtsform, einer anderen Rechtsform eigentlich das gewinnen, was man gewinnt, oder verliert man das Recht eigentlich insgesamt? Und die These liegt nahe, ist die erste, dass man im Prinzip das Recht so weit demontiert, dass man eigentlich gar nichts mehr davon hat oder dass man vielleicht ein moralisches Recht hat. Ja. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, dass man einen starken Subjektbegriff braucht oder einen starken Begriff vom politischen Subjekt braucht. Also wir müssen einen Begriff von einem politischen Subjekt haben, dass er überhaupt das unternimmt. Also, was er ja macht, ist das rousseauische Konzept des Citoyen im Grunde so stark machen, dass der Bourgeois so klein wird. Ja? Und die Frage ist, ist das ein Projekt, was wir in der modernen Gesellschaft überhaupt reproduzieren oder rekonstruieren können? Oder überfordern wir eigentlich das politische Subjekt damit? Ja? Und der letzte Punkt ist, ich glaube, das ist sozusagen jetzt die These, die ich habe, ich glaube, dass Menke eigentlich gar keine Rechtsphilosophie macht. Also das ist das, was ich, habe ich jetzt, meine These ist jetzt keine Rechtsphilosophie, ist eine Ästhetik. Also ich behaupte, Menke macht eine Rechtsästhetik und deswegen fliegt er aus dem Recht eigentlich raus. Also ich glaube nämlich, dass der Typ, den er hier verwendet, das ist ein Künstler. Also ich habe ihm das auch so geschrieben, also wir diskutieren darüber gerne, deswegen darf ich es auch so sagen, ich glaube, er hat den Künstler im Recht. Denn was er eigentlich macht, ist eine ästhetische Position. Es ist wie der Künstler, der sagt, ich bewege mich sozusagen frei. Ich mache ein Kunstwerk, mir ist völlig egal. Und das ist übrigens völlig in Ordnung, so eine Ästhetik kann man machen. Nur ich glaube, das Problem, was Menke hat, ist, er überträgt sozusagen diese Alleinvertretungsanspruch, den sich die Künstlerin oder der Künstler nimmt, auf das Recht. Und ich glaube, dass man, dass sozusagen korrespondierende Position zur politischen Funktion oder zur Überforderung des politischen Subjekts, glaube ich, da kann man sehen, dass auf der ästhetischen Seite Menke eigentlich im Grunde ein Ästhet, also sozusagen ein Künstler, als der junge Künstler als Jurist oder als Rechtssubjekt. Ja? Und ich glaube, dass das Problem schlechthin ist, dass ich glaube, es ist keine Rechtsphilosophie mehr, sondern es ist eine Rechtsästhetik, die kann man schreiben, aber das hat mit Recht meines Erachtens nichts mehr zu tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, wir haben jetzt noch reichlich Zeit für die Diskussion, die ich sogleich eröffne. Bitte um Wortmeldungen.
Bei dem, was Sie am Schluss gesagt haben, eigentlich anknüpfen, wenn wir eine aufgeklärte Gesellschaft sein wollen, wo der Einzelne in seiner Individualität immer mehr seine eigene Lebenspraxis leben können soll, dann wird es Grenzen geben. Dann wird Recht notwendig sein. Und dann geht es aber Richtung, in diese Richtung, wie Menge so eigentlich. Es wird schon langsam so viel, weil die österreichische Bundesregierung hat eine Infrastruktur für das Paket gemacht, weil so viele Einsprüche bei der Landebahn in Wien sind, da muss man bringt da nichts mehr durch. Das heißt, ein Stillstand von politischen oder ökonomischen oder Infrastruktur wird. Das ist ja schon für mich so ein Zeichen davon. Das kann man dafür oder dagegen sein, das ist jetzt egal, sondern eigentlich, wenn der Einzelne so viel Macht kriegt, so viele Bürgerrechte kriegt, dann gibt es ein Riesenproblem, dass das überhaupt nicht was weitergeht. Weil die Reitflächen so groß sind und zwischen diese Zwischenorganisationen, wie man denn eigentlich dann zu Entscheidungen kommt, eigentlich nicht gebildet wird. Es gibt da durchaus einen Gemeinderat, der so irgendwie zusammengestellt ist, aber dazwischen Bürgerversammlungen, dass man da wirklich sagt, hey, wie könnte man das lösen? Ja? Das ist auch eine linke Praxis, die gibt zumindest als institutionalisierte, private, institutionalisierte Regel.
Also ich meine, vielen Dank. Also ich meine, das Problem, wenn man sich ein bisschen mit Hegel beschäftigt hat oder mit der Tradition, das ist ja im Prinzip, also das Interessante ist ja schon, also das Interessante an dem Projekt finde ich wirklich, und das finde ich sehr sympathisch, oder das beziehungsweise auch etwas, was mir sehr nahe liegt, zunächst mal an einem überhaupt ein Problem offenzulegen des modernen liberalen Rechts. Nun muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja unglaublich viele Liberalismen. Ja? Also es gibt ein liberales Recht, es gibt einen politischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts, von also John Stuart Mill über Warteck bis ins weite 20. Jahrhundert und Rawls und so weiter und so fort. Ja? Also es gibt ja unglaublich viele verschiedene Spielarten. Und die Frage ist nun tatsächlich, wie weit man es treibt. Und ich glaube, was Menke schon sieht, ist das, was Sie auch ansprechen, dass man natürlich mit diesem starken, also man hat im Grunde das Subjekt wird zum Höchstwert in einer Gesellschaft. Das ist ja klar. Und wir würden alle gar nicht drüber streiten wollen irgendwie. Eigentlich finden wir das ja alle ganz gut, glaube ich. Also ich meine, dass wir Rechte haben, wer würde das bestreiten wollen? Ich meine, wir wollen ja unsere Rechte auch nicht abgeben. Die Frage ist ja im Grunde bei der ganzen Geschichte, wie weit gehen wir eigentlich einerseits mit der Frage, wie weit sind wir bereit, im Grunde einerseits nur noch Privatrechtssubjekte zu sein. Menke geht es ja darum, im Prinzip, also seine These ist letztlich, ich will ja von den Rechten gar nicht als solches weg. Aber so wie wir sie denken, ist es blöd. Nämlich deshalb, weil wir nur noch im Grunde als Privatrechtssubjekte uns kennen. Also er sagt, wenn man die modernen Gesellschaften betrachtet, dann sind das keine politischen Gesellschaften, sondern sind Konsumgesellschaften. Und wir verstehen uns im Grunde als Konsumsubjekte. Wir unterhalten uns über Branding, wir unterhalten uns über alles Mögliche. Und die Leute, und sie gehen einkaufen, sie konsumieren und sie gehen ins Kino, aber sie unterhalten sich eigentlich relativ wenig. Stimmt das vielleicht? Klammern, stimmt das wirklich? Klammer zu. Sie machen wenig Politisches. Und sie verstehen sich auch eigentlich gar nicht mehr wirklich als politisch. Einmal in 5 Jahren zur Wahl oder einmal in 4 Jahren zur Bundestagswahl oder hier, da versteht man, gehen wir vielleicht ein paar Leute wählen. Wenn man sich Gesundheit, wenn man sich zum Beispiel anguckt, haben die Leute noch ein Verständnis politischer Handel? Haben sie ein Verständnis politisch zu sein? Fridays for Future vielleicht. Vielleicht ist das das. Ist das sowas? Keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, die These ist, wenn wir uns nur noch als Privatrechtssubjekte verstehen, geht diese Gesellschaft vor die Hunde. Das ist ganz sicher. Die Frage ist, früher oder später. Und sein Vorschlag ist, wenn wir das ändern wollen, müssen wir schon was an der Form, also müssen wir daran was ändern, wie wir überhaupt unsere Ansprüche daran ändern, wie wir als Subjekte damit umgehen. Es geht nicht anders. Darüber müssen wir nachdenken. Und wenn wir das nicht machen, bleiben wir in der Logik der Privatrechtssubjekte, und das ist dann sozusagen die Hannah Arendtsche Idee. Ja, und vor allen Dingen Benjamin verbunden, ich glaube, er kommt stark von einerseits Benjamin, andererseits von Hannah Arendt. Von Benjamin nimmt er sich sozusagen diese Gewaltkritik, also dieser permanente Foucault, dieser permanente Zugriff. Und das andere ist Arendt und sagt halt mit Arendt, wir brauchen wieder eine Vorstellung überhaupt, was es denn heißt, gemeinschaftlich irgendwie über das Gute nachzudenken. Und nicht immer schon in so einem Gerechtigkeitsding zu überlegen. Es geht um das Gute. Wir müssen mehr über das Gute nachdenken. Und nicht sozusagen im alten Begriff der Tugend. Es geht ihm auch gar nicht so um eine aristotelische Rekonstruktion. Sondern eher so in einer, doch eher, quasi in der, sagen wir schon, eher Mainstream-Rekonstruktion bei Hannah Arendt. Ein sehr aufgelockerter Aristotelismus verbunden mit so einem leichten, aufgelockerten Kantianismus. Ich glaube, das ist ihm sozusagen, schwebt ihm vor. Und da habe ich ja nur gesagt, das finde ich unglaublich sympathisch. Ich finde das super. Ich frage mich nur, wie denkt man sich denn das eigentlich? Also denkt man sich das praktisch? Das ist Ihre Frage. Also wie denke ich denn das eigentlich institutionell? Also ich muss ja, also wissen Sie, mein Problem ist immer bei solchen Vorschlägen, das klingt alles super toll. Aber ich frage mich, wie denke ich dieses Zusammenleben denn eigentlich in einer Gesellschaft, die so funktioniert wie die unsere? Und da sagt der Menke, naja, da müssen wir mal anfangen. Fangen wir irgendwie doch an. Treffen wir uns doch mal. Und fangen wir an, politisch zu sein. Und da sage ich, ja, ist gut, aber mach doch mal ein Beispiel. Sagt er, das kann ich denn nicht nennen. Also ich stelle mir es einfach nur so vor. Und das ist mein Problem, dass ich im Prinzip das gut finde, was er vorschlägt, aber ich weiß überhaupt nicht, wie diese Logik, die er vorschlägt mit den Gegenrechten, wie sich die nachvollziehen, wie ich die in einer modernen Gesellschaft integrieren soll. Ja.
Ist denn
das
eigentlich im Zusammenhang mit denjenigen, die Schutzbedürftigkeit brauchen oder die Hilfe brauchen? Und das sind ja auch, wenn man sich das im praktischen Leben anschaut, ja, das ist inwieweit
absolut, völlig richtig.
Und wenn ich also jetzt den Solidaritätsgedanken überlege, dann geht es ja um das Passen, die am Anfang und am Ende steht. Dazwischen kann man vielleicht sagen, schafft es jemand selbstständig zu sein. Aber am Anfang und am Ende ist ein Bedürfnis. Im Film. Ja, immer. Und aber ist ja zunehmend erkennbar, dass zwar jeder sagt, ich beanspruche und bekomme, ich will vom Sozialstaat, vom Gesundheitssystem, was auch immer, will ich was haben. Aber ich fühle mich nicht primär dafür zuständig, dafür was wirklich zu leisten, außer finanzielle Abgaben.
Ja. Ich verstehe völlig, was Sie meinen. Also ich habe das vorhin im Vorgriff, bevor wir zum Vortrag gegangen sind, habe ich mit Markus Gottschlipp darüber gesprochen, genau über dieses Problem. Ich glaube, was hinter der Rechtskritik steht, ist die Idee, dass so Gesellschaften, wie sie heute funktionieren, wenn sie so weiter funktionieren, implodieren. Das Problem ist nur, das liegt ja sozusagen nicht nur am Recht. Das Problem ist, liegt zum Beispiel auch an dem Rückzug an der Sozialmoral oder an Religionen. Das heißt also, die universale Kraft, in Gesellschaften sinnstiftend zu wirken, ist ja für andere normative Orientierungsmedien immer schwieriger, das muss ich nicht sagen, das wissen Sie alle selber, aber Religion und Moral sind in vielen Bereichen, gerade was Solidarität angeht, ja gerade nicht mehr in der Lage, das zu leisten. Und offensichtlich ist es so, dass auch die Rechtskritik sieht, Habermas hat früher mal von der Kolonisierung des Rechts noch in seinem Theorie des kommunikativen Handelns, spricht er davon, das Recht kolonisiert die Lebenswelt. Davon ist bei Faktizität und Geltung 92 keine Rede mehr. Da sagt er genau das, was ich zitiert habe. Das Recht ist schon, ich finde mal sehr idealisierend, das Recht ist jetzt schon eine normative Kraft, die Freiheit verbirgt. Gibt zwar Pathologien, ist nicht so schlimm, kriegen wir einen Griff. Und ich glaube, Menke sieht das Problem, dass wir einerseits das Recht haben, das offensichtlich die Kraft überhaupt noch halt universalisierend zu orientieren oder zu regeln. Aber gleichzeitig meint er, das Recht ist aber trotzdem Gewalt, weil es sozusagen die Leute das reguliert so sehr. Und jetzt versuchen die bei der Rechtskritik, dieses Recht im Grunde so zu ein bisschen, ich habe den Verdacht, zu ethisieren oder zu versolidarisieren, dass sie sagen. Vielleicht mit guten Gründen. Und zwar genau aus dem Grund, glaube ich, weil wir das Problem haben, dass bestimmte andere normative Medien, die wir in Gesellschaften früher selbstverständlich hatten, zum Beispiel auch, dass Familien viele Sachen nicht mehr wahrnehmen, am Ende des Lebens. Also die Pflege von Menschen am Ende des Lebens. Also Moribunde und so weiter. Das wird jetzt inzwischen in Kliniken gemacht, die Mehrheit. Dafür muss es Recht geben, die ist organisiert. Wir haben gerade vorhin in Deutschland gibt es gerade die Debatte um die Widerspruchslösung bei der Organspende. Das muss jetzt alles geregelt werden. Da soll es aber Pflichten geben, dass man seine Organe am Ende des Lebens spendet. Das heißt, wenn man nicht sagt, nee, also was hier in Österreich alles schon funktioniert, in Deutschland ist das ein Riesenaufschrei. Also die Frage, was soll Recht an Pflichten statuieren, denn das ist eine Solidaritätspflicht, dass ich auf einmal für die Gesellschaft einstehen muss. Nämlich sage meine, wenn ich nicht widerspreche, sind meine Organe am Ende des Lebens fällig.
Ja, weil das ja in Österreich seit Jahrhunderten bereits der Fall ist und das gehört immer wieder
Naja, aber ich will nur sagen, also die Tendenz, die wir haben mit dem Recht also quasi genau das, was Sie beschreiben. Also wenn man am Ende des Lebens das Problem hat, irgendwie muss man, und das Recht soll es lösen, es wird nicht mehr über Moral gelöst. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Das ist auch ein Punkt, den die haben. Dass man einerseits sagt, Leute, wie gehen wir damit um, dass wir eine Gesellschaft haben, die total verrechtlicht ist, dass das Recht viel stärker, viel hegemonialer wird, als jede Moral es werden kann. Und die Religion sowieso, vielleicht auch die Politik. Und gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass das Recht nicht damit alles kaputt macht. Und wie kommt man aus diesem Dilemma eigentlich raus? Ich glaube, das ist das für mich wichtige Anliegen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ziel oder das Ergebnis, was dabei rumkommt, ob ich das so cool finde oder so überzeugend. Das ist ein cooles Begriff.
Die Kollegen.
Ja, Ansatz dazu. Ich finde, dass 60% des Rechtsbestandes, um das zu verdeutlichen, auf Deutsch existiert. Das heißt, also, wir im deutschen Sprachraum unheimlich viel alles verändert.
Das habe ich nicht verstanden. Wie meinen Sie das? Also 60%?
60% des Textbestandes von Recht ist auf Deutsch und gehört.
Auf der ganzen Welt jetzt oder wie? Oder nur in Deutschland? In Deutschland wäre es ja nachvollziehbar. Achso. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Zuerst, wir können das noch mal. Zuerst die Kollegin Moser.
Ja.
Wo fängt man an?
Ja.
Ja, hole aus.
Bitte. Als ehemalige Händeschülerin.
Oh! Da habe ich ja die richtige hier. Wusste ich gar nicht.
Ja. Wie soll ich sagen? Ich versuche einfach mal
Okay.
Also ich glaube, diese Bombe, die du am Schluss platzen lassen hast, dass der Lenke quasi der ist, Diskussion des Rechts vornimmt, ich glaube, es stimmt, dass er das macht. Aber ich weiß nicht, ob das so eine Bombe ist. Und ich versuche halt quasi über eine Analogie zu zeigen, warum es eigentlich typisch Lenke ist, aber auch eine sehr interessante Art und Weise, recht weiterzudenken. Und ich glaube eben, dass wenn wir die wenn wir die Bewegung der Philosophie selber verfolgen, wo ja auch immer geschrieben wird, dass alles Ästhetik ist jetzt plötzlich in Philosophie, dass das keine Philosophie sei, dann verstehen wir vielleicht besser, warum diese Ästhetisierung des Rechtes vielleicht gar nicht so falsch ist. Und die Parallele ist folgende. Also ich weiß nicht, ob Sie diese Stellen kennen, ich meine, der Benjamin-Aufsatz ist sehr direkt und er sagt eigentlich nur so viel wie, das Problem jedes Gesetzes ist, dass in dem Moment, wo es als Gesetz installiert wird, es eigentlich ein Gesetzesbruch ist, weil es ja vorher kein Gesetz gab und es ermächtigt sich selber ein Gesetz zu sein. Das heißt, das Gesetz an sich ist immer schon Gewalt. Und das ist, finde ich, eine natürlich intellektuell fantastische Überlegung, dass wir in jedem Moment, wo wir sagen, das ist jetzt das Gesetz, hat irgendjemand gewaltvoll beschlossen, dass das jetzt Gesetz ist. Und vorher war es nicht Gesetz. Und dieser Dreh, und das hat den Derrida sehr beschäftigt, weil Derrida sehr viel über diese ethischen Strukturen nachgedacht hat, von denen du auch gesprochen hast, wo es einfach darum geht, dass man das Paradox, also dieses Paradox kann man nicht loswerden. Also in dem Moment, wo ich sage, ich bin jetzt die Königin und jetzt sind die neuen Gesetze so, errechnete ich mich selber. Und genauso geht es uns allen in jedem Rechtsstaat. Also das passiert ständig. Und was passiert dann mit den einzelnen Leuten? Und das haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt die Parallele. Also der Aufsatz, den ich damals geschrieben habe, war ein Aufsatz über Sprache. Da ging es einfach darum, wie funktioniert Bedeutung in der Sprache? Wie geht das überhaupt, dass wir einen Satz verstehen? Naja, aber da ist es ähnlich. Ne? Also man kann einfach bestimmte Gesetze aufstellen und sagen, Wörter haben Bedeutungen und deswegen, wenn man diese Regeln anwendet, heißt der Satz was. Und es stellt sich aber aus, wie wir wissen, und dann haben wir studiert, dass die Sprache aber so eigentlich gar nicht funktioniert und das sehen wir am besten an der Metapher. Weil die Metapher ist augenscheinlich ein Regelbuch. Also Metaphern bedeuten etwas, aber sie bedeuten etwas, indem sie gerade diese Sprachregeln verletzen. Und die Bedeutungen sind sehr reich von Metaphern. Und eine ganz besondere Metapher, also eine Form von sozusagen Bedeutungserzeugung, hat sich Derrida ganz genau angesehen, und das ist die Katachrese. Und wenn Sie das, haben Sie sicher schon gehört, nehme ich mal das Beispiel des Tischbeins, ne? Also bevor man quasi diese Stangen, die hier stehen, Tischbein genannt hat, hat man kein Wort dafür gehabt. Dann hat man das falsche Wort genommen, Bein, das, was die selber haben, und hat quasi das einfach dafür verwendet und damit hat man zwar eine falsche Regel angewendet, hat aber eine neue Bedeutung, also man kann damit quasi etwas vernehmen. Diese lange Analogie dient eigentlich nur dazu zu sagen, naja, jetzt müssen wir uns einfach mal die Gesellschaft ansehen und unseren Rechtsstaat und dann sehen wir uns unsere Sprache an und wie wir sprechen. Und ich glaube, dass die Analogie einfach gut ist. Ne? Wir tun alles so, als hätten wir ganz klare Sprachregeln. Das könnten wir die Zusammenhänge bauen über Grammatiken. Aber in Wirklichkeit scheint es so zu sein, dass die generierende Kraft der Sprache anders funktioniert. Die ist gewaltvoll. Die Katachrese ist ein Gewaltakt. Tut das einfach und dann passt es schon. Ne? Und genauso wird das Gesetz beschrieben. Und ich glaube, was Lenk gemacht, und ich habe ihn auch das letzte Mal in Leipzig gehört vor einem Jahr
oder zwei. Ja, stimmt, ja.
Und ich meine, das ist schon richtig. Also ich habe auch das Gefühl, er ist einfach selber zum Künstler, Philosophen geworden, der sehr stilisiert da sitzt. Und also ich teile auf gewisse Art und Weise so eine Eitelkeitskritik, die man da anwendet.
Ja, eine Eitelkeitskritik ist das gar nicht, aber gut, da spricht er
auch gerne. Aber das ist, also ich kenne das von. Aber was ich daran interessant finde, ist, und das ist einfach eine Frage, ob das in der Gesellschaft zuzumuten ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt alle quasi in der Sprache leben und uns damit abfinden müssen, dass es keine Regeln gibt und wir quasi eh selber in unseren Zusammensetzungen die Bedeutungen generieren und uns aber gleichzeitig darauf verlassen müssen, dass uns die anderen verstehen. Und das heißt, da kann man einfach sagen, manche Leute leben einfach besser und glücklich und fühlen sich wohler, wenn es da Regeln gibt. Und sie können dann auch die Zeitung schreiben und sie können sagen, das war jetzt falsch und so weiter. Dass das aber eigentlich nicht die Art und Weise ist, wie wir uns verstehen und wie Bedeutungen funktionieren. Und jetzt könnte man noch einen weiteren Analogie zu Habermas machen. Also das ist ja der frühe Habermas in der Theorie der kommunikativen Rationalität, ist ja genauso stark. Ne? Und dann über die Jahre wird er immer, wird er eigentlich auch weicher, weil er sieht, dass das gar nicht, also das ist gar nicht so finde, das ist der wirklich tolle Punkt an dem Vortrag, ist die Frage, wie soll man das wissen? Wie soll das gehen? Also wie soll man ein Recht, von dem man weiß, dass es eigentlich ein Gewaltakt ist, der nicht rechtens ist, den wir aber quasi als, wie soll ich sagen, dass wir akzeptieren, dass das halt paradoxal ist, wie soll man in einem Staat dann zusammenleben, in dem man jetzt weiß, dass das nicht so ist und die Leute quasi selber kritisch weitergehen. Ne? Jeder macht sich seine eigenen Gesetze. Ne? Jeder wird sein eigener, jetzt. Und natürlich, ich meine, die Leute fürchten sich bei den Gedanken und man hat das Gefühl, naja, also man kann das den Subjekten nicht zutrauen, dass sie quasi ethisch so ausgebildet sind, dass sie das können. Und jetzt ist es mein letzter, dass ich versuche, irgendwie das zu denken, dass ich jetzt angekommen. Ich meine, der Sprachbegriff, den wir sprechen, der hat kein Subjekt. Also das Problem ist ja eigentlich, ich meine, die Sprache spricht uns ja da. Das heißt, dieses Regelwerk, das kein Regelwerk ist, sondern eine paradoxale Anhäufung, die immer wieder sich selber mal geriert, ne? Das sind ja nicht Künstler, die Subjekte sind. Ne? Das ist ja nur unser seltsamer Kunstbegriff, unsere Kultur in der Welt. Das heißt, eigentlich geht es darum zu sagen, wenn wir im Zusammenleben je, jetzt kommt die Ästhetik rein, wahrnehmen, nämlich körperlich, ne, wahrnehmen im Sinne von die Affordanz zu spüren, sehen, was da jetzt, ne, da kommt jemand und der hat nichts und der ist einfach verhungert und wir begegnen der Person auf der Straße und dann sagen wir, gibt kein Gesetz, muss der Person nicht helfen. Ne. Stattdessen gibt es eine Ästhetik. Ne. Man steht da, die Person ist da, man kriegt das Gefühl, dass sie jetzt gleich verhungert. Ich meine, was soll man denn machen als in dieser Entsprechung, ne, quasi Tischbein zu sein? Das war mein
Problem. Vielen Dank. Also da kann ich gar nicht alles antworten, weil ich auch gar nicht, da bin ich auch gar nicht kompetent in vielen Sachen drin. Aber es war gut, glaube ich, dass du nochmal auf diese erstmal auf diesen Sprachhintergrund. Und eins will ich sagen, also mir geht's, also ich kenne Christoph Menke inzwischen so lange und wir kappeln uns schon so lange. Es geht eher darum, rauszufinden, wie weit man damit gehen kann, weil ich mich reizt das ja wirklich, also es ist ja wieder den Stachel locken. Nein, also ich finde das sehr spannend und für jemanden, der ja auch, da bin ich dann wahrscheinlich wie viele Juristen, ich bin auch juristisch ausgebildet und ich merke dann wieder, dass mich manche Sachen, da habe ich ein Widerstreben, dass da so mit freihändig gesagt wird, ja, ich glaube, er ist hier stark bei Foucault eher und zwar bei dem Begriff der Selbstsorge und vor allem auch bei einem Begriff bei Nietzsche, der so Selbstüberschreitung meint. Ich glaube, dass er sehr stark, also die Rechtskritik sehr stark bei so einem Selbstüberschreitungsmoment ist. Wir müssen das, also gerade was du sagst, auch, wir müssen sozusagen auch in der Lage sein, die Norm zu überschreiten. Ansonsten kommen wir nicht dazu. Wenn wir immer nur dem Gesetz nachfolgen, wird es nichts. Dann wird es mit der neuen Gesellschaft auch nichts. Und da würde ich ihm auch zustimmen. Ich würde sagen, also man braucht direkt, also wir kennen das aus dem zivilen Ungehorsam oder sozusagen überhaupt aus der Möglichkeit, Gesellschaft bewegt sich nur dadurch, dass Überschreitungsmechanismen permanent in Aktion gesetzt werden. Sozusagen in der konservativen Struktur des Rechts passiert ansonsten relativ wenig. Da wird einfach immer wieder der Kreislauf Nur ist das auch ein Problem und das muss man sich überlegen, wie macht man denn das eigentlich? Wie denkt man sich denn das eigentlich? Ja? Und ich glaube, man braucht dazu einen Institutionsbegriff, der gleichzeitig dieses Paradox abbildet oder quasi gleichzeitig auch diese Überschreitung irgendwie, deswegen, es gibt da von der Rahel Jäger diesen Begriff der Lebensformbuch und der hat ja auch was zur Institution geschrieben, die einzige, glaube ich, die in diesem Kontext da von Honneth kommt, ja, sich wirklich damit wirklich mal auseinandergesetzt hat und die sagt, naja, man muss eine interne Normativität, die selber beweglich ist, innerhalb der Institutionen denken. Institutionen können nur dadurch entwickelt werden, dass sie nicht starr sind. Wie so ein, wie bei Weber. Weber würde sagen, wie heißt das? Das eiserne Gerüst oder dieses? Genau, das Gehäuse, genau. Also nicht Gehäuse, sondern wir sind selber diejenigen, die diese Institutionen mitgestalten. Das würde er wahrscheinlich sagen, aber gleichzeitig wissen wir immer, dass die Institutionen repressiv sein können. Ja, Polizei oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, man muss das denken. Weil ich glaube, ansonsten kommt man mit diesem Selbstüberschreitungsaspekt sehr schnell in so eine Attitüde. Ja, es gibt natürlich Leute, die können das und der Künstler, es gibt ein Buch von Bredekamp, das ist ein Kunsthistoriker, der beschreibt, und ich glaube, davon hat er das, von Bredekamp ein Buch, Der Künstler als Verbrecher. Und beschreibt der Bredekamp an Bernini, wie der Bernini tötet Leute, der will irgendeine Frau, die will er als Modell haben. Ah, tut mir leid, ja, es ist einfach eine wahre Geschichte. Tötet die und nimmt dann diese blutende Frau und dann tötet er, und dann geht es darum, der muss bestraft werden. Der muss, das geht ja nicht, das ist eine Riesensauerei. Und dann sagt der Papst damals, um, weiß ich nicht, 15 oder 1600, sagt er, nee. Also der Bernini, müsst ihr euch vorstellen, ist eine translegale Sonne, so nennt er das. Im O-Ton, also im Zitat, eine, also lateinisch, eine translegale Sonne, nämlich dieser Bernini ist ein Künstler, der steht über dem Recht, weil er bringt uns voran. Er tötet zwar Leute, aber der ist ja genial. Und ich glaube, dieses Genie, diese Geniegeschichte, die finde ich so, das ist so, ich verstehe, was damit gemeint ist, da bin ich auch am Ende. Ich verstehe, also diese Form, also darin kann man das hintreiben. Ja? Wenn man das von der Sprache her versteht, kann man das sozusagen von der Semantik zurück. Man kann ja sagen, natürlich bewegen wir uns in konservativen Semantiken. Und wenn wir überhaupt was mit der politischen Form, in der wir leben, verändern wollen, dann müssen wir die Semantik verändern. Wir müssen anfangen damit. Und ich glaube, dass er da recht hat. Die Frage ist nur sozusagen, in welchen performativen Strukturen machen wir das? Und dazu gibt es überhaupt keine Antwort. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, verläuft sich das im Sande. Und ich glaube, Habermas hat das verstanden. Und da muss man jetzt die Theorie von Habermas, ich finde diese Faktisiert und Geltung von 92 eher dürftig. Also jetzt, da fehlt für mich, aber der Habermas hat irgendwann mal gesagt, der Rechtsstaat ist das Einzige, was wir fürs Recht haben. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was wir, vielleicht sollten wir viel stärkere moralische und sonstige Strukturen ausbilden. Vielleicht sollte es eine Gesellschaft geben, die die anderen Strukturen wieder stark macht. Aber wir sollten das Recht nicht zu was machen, was es vielleicht nicht sein kann. Das ist die These, glaube ich, von Habermas, die er später und bis heute so, glaube ich, vertritt. Ich glaube, Sie waren.
Während Ihres Vortrages musste ich unbedingt an einen österreichischen Politiker denken, der bis vor ungefähr 5 Monaten Innenminister gewesen ist und der als Innenminister die These aufgestellt hat: Die Politik darf nicht dem Recht folgen, das Recht muss der Politik folgen. Und ob man das jetzt Anarchie nennt oder auch nicht, das weiß ich nicht, aber das ist ja dieses. Diese Versuchung, die in diesem Denken liegt, wir haben pragmatisch nichts anderes als eine Rechtsordnung und die Rechtsordnung ist wesenhaft Zwangsordnung. Und wenn wir diesen Gedanken aufgeben und uns irgendwie hineinbegeben in so ein Labola-Denken, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, dann gehen wir etwas ganz Grundsätzliches auf. Und wir müssen mit dieser Paradoxie leben, es ist eine Zwangsordnung. Und Zwangsordnungen können nicht immer sympathisch sein. Aber sie sind unbedingt nötig, um ein einigermaßen ziviles Zusammenleben in dieser Gemeinschaft zu gewährleisten.
Also, da kann man vieles Zustimmendes dazu sagen. Und Christoph Menke hat mal zu mir gesagt, wenn wir noch die Zeit... Wenn es je die Sittlichkeitszeit bei Hegel gegeben hat, wir bestreiten, dass es sie je gegeben hätte. Also er bestreitet sozusagen schon das Diktum aus der Vorrede der Grundlinien. Dann könnte man das vielleicht so rekonstruieren. Ich glaube, der Unterschied, wo man aufpassen muss, wie ist der Innenminister? Kickinger, ja. Ich glaube, was man unterscheiden muss, ist, glaube ich, es wird intrikat. Ne? Also man würde schon den Begriff der Politik wie man also als einer Staatspolitik, Sozialpolitik, Sicherheitspolitik, das würde Menke fein wegtrennen von der Frage, was ist das politische Zusammenleben. Die Politik ist ein Problem für das Politische, würde er sagen, weil der Politik möglicherweise schon Teil oder ein Teil ist, was dann zur Rechtsform wird und damit das politische Zusammenleben, also Gelingensform des guten Lebens, zerstört. Das würde als erstes vielleicht darauf antworten. Und da würde ich sagen, okay, man muss es differenzieren. Das Problem ist ein bisschen, und das ist meine Frage an Christoph Menke immer, wie kann er eigentlich die Schmidtsche Konzeption des Politischen, also quasi das Problem, wie das Autoritäre, was da drin liegt. Verstehen Sie? Also das Problem, was Schmidt ja, Karl Schmidt, der sozusagen gesagt hat, also das Politische ist auch das, was als Identitätspolitik etwas ist, was selber hegemonial werden kann und was selber steuert und reguliert und so weiter. Also Politik ist nichts Sympathisches und schon gar nicht bei Schmidt mit irgendeinem gelingenden Leben zu tun. Nee, Politik ist das Politische, weil Schmidt ist selbst etwas Hegemoniales und was sozusagen auf... Also wenn man jetzt mal zum Beispiel der Begriff des Politischen liest, ja, es geht darum, in der Gesellschaft Intensitätsbereiche aufzuspüren, die mehr sind als Recht. Und da würde Menke sagen, um Gottes Willen, da will ich ja gar nicht, ich will ja Arendt. Ich will Menke. Menke will er auch. Benjamin, ich will sozusagen eher eine, ich will sozusagen eine freiheitliche Gelingenspolitik haben. Und mein Problem ist immer nur, dass eben weil die Institutionen fehlen, ich genau das Problem sehe, dass das kippen kann. Weil, also das wissen wir doch alle. Ich meine, machen Sie mal, der Vorschlag übrigens war jetzt von einigen, die sagen, die Polizei muss abgeschafft werden, das machen wir mit Bürgerwehren. Und ich sage Ihnen eins, wenn wir die Polizei abschaffen, also Polizei ist manchmal schlecht und knüppeln rum, das ist ganz schlecht. Und das ist übrigens auch eine These, weshalb die Rechtskritiker immer sehen, da kann man sehen, wie pathologisch Institutionen sind. Das ist die These. Die These sind, Institutionen sind per se pathologisch. Repressiv. Repressiv. An der Polizei kann man es am besten sehen. Und deswegen ist die Institution selber nicht die Lösung, sondern das Problem. Und ich sage nur, wenn man es nicht mehr haben, klärt mich mal auf. Also Bürgerwehren ist das Schlimmste, was ich haben will. Wenn dann jeder nur noch mit seinem Schäferhund und mit seiner MP um die Ecke läuft und sagt, also ich schaffe hier mal Ordnung, also na gut. Aber das ist das Problem. Das heißt also, da würde ich sagen, also wenn ihr die nicht wollt, dann müsst ihr mir erklären, wie eigentlich die Konflikte, die selbst in dem Zusammenleben liegen, wie ihr die lösen wollt. Oder ist das eine utopische Vorstellung eines gelingenden Lebens? Und da bin ich dann bei Ihnen und würde sagen, klar, da würde ich im Zweifel sagen, da ist jede Rechtsordnung mir lieber als die Vorstellung, dass jeder sein eigenes Gute, in welcher Gruppe auch immer, an die Stelle eines, wie auch immer, normativen Ordnung setzt. Ja.
In Süditalien und in den Teilen Italiens ist die Mafia an die Stelle des Staates
klar
getreten, weil der Staat nicht...
Ja, die Mafia ist der Staat.
Aus vielfältigen ja Gründen.
Ja, absolut. Ja.
Ich wollte jetzt genau denselben Punkt ansprechen. Zuerst, dass Sie sozusagen mit dem NMT-Modell das Zusammenspiel systemische praktisch Rechtsaußenpolitik von Österreich, die Politik des Innenminister geschrieben haben. Konkret natürlich dazu mit einem ethischen Schluss, das möchte ich so zeigen. Also es gibt sozusagen momentan so mehrere Institutionen, die versuchen quasi Politik zu reanimieren. Das sind einerseits Veranstaltungen, die zum Beispiel die Kabelauf unter Schlüssel über Störung. Dann gibt es eine Institution, die da weiß es uns da ungehorsam. Und die wir Feministinnen betreiben das jetzt auch schon seit 3-4 Jahren. Also eigentlich geht es darum, sozusagen wieder was in den Blick zu bekommen. Ne? Und zufällig stehen überall Künstlerinnen und Kunst, also Professoren an Kunstuniversitäten. Also darum. Also das ist eine Dynamisierung von den Staatensystemen, weil eigentlich wäre es ja ganz trivial, also wie kommen wir von einem Rechtssystem 1 in das System 2 und die Gesetzgebung und die Politik hätte eigentlich diese Transformationsaufgabe, ne, um dann wieder halt ein stabiles System 2 zu schaffen. Aber offensichtlich braucht es eine Dynamisierung und einen Blick für die Verhältnisse. Ne. Und das sind Störungsmaßnahmen. Also das offensichtlich fühlt sich da das
Ästhetik-Segment zuständig. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Also das war überhaupt kein Künstlerbashing, das ist lächerlich. Ja, also natürlich nicht. Also ich liebe Künstler. Ja, das ist wunderbar. Ich wollte nur, und ich habe ja auch gesagt, man kann über diese Ästhetisierungs, über das Essen, wenn man es wirklich als Wahrnehmung verwendet, wenn man es wirklich mal als Erfahrungsmodell, und zwar der politischen Erfahrungsleistung und der Übersetzung von politischer Erfahrung in gesellschaftlichen Kontexte. Das finde ich super interessant und ich finde das auch wichtig. Nur mein Punkt ist, das habe ich jetzt auch nicht vorgetragen, dann wäre es ein bisschen, ich wollte es jetzt nicht ins Ewigkeiten, dann wäre es ein bisschen differenzierter geworden. Mein Problem ist gar nicht, dass das künstlerisch, das ist glaube ich ein Punkt, dass Künstler was haben, weil sie sich genau nämlich außerhalb des Rechts stellen können oder außerhalb bestimmter Konzepte. Sie können quasi den anderen Standpunkt einnehmen. Mein Problem ist nicht der Künstler. Im Gegenteil, ich glaube, dass es das gerade geben muss auch. Und dass Gesellschaften so oft funktionieren.
Das ist noch eine falsche Lassenkommens für mich.
So.
Also mir geht es auch darum, dass so nicht nur bestimmte Handlungsformen denunziert werden, sondern auch bestimmte Denkungsformen. Also ich würde mit dem Satz bei der Mehrstepistemologie ins Ästhetische versucht ja auch sozusagen ein anderes Denken zu entwickeln. Und sozusagen, wir müssen auch sozusagen wieder begreifen, was das heißt, sozusagen wahrnehmen zu denken.
Absolut. Ich finde das übrigens, also auch da, dass Sie mich nicht falsch verstehen, mir geht es nicht um die Denunzierung von des ästhetischen Denkens. Das habe ich auch gar nicht angesprochen. Um ein ästhetisches Denken ging es mir gar nicht. Das hat mich in dem Vortrag angerissen. Mein Problem ist, meine Frage ist, kann man mit einer ästhetischen Position Rechtsbegründung betreiben? Darum geht es Menke. Menke geht es ja nicht darum, da kann man bei Martin Seel viel mehr lesen. Und viel Wichtigeres, ja, wenn man nämlich darüber nachdenkt, was ist ästhetische Lebensform, was ist eine ästhetische Denkform? Da finde ich, da gibt es unglaublich viel, und darüber können wir uns gern, oder eine ästhetische Politik, oder Politik des Ästhetischen, oder ästhetische Politik, kann man viel drüber machen. Mein Punkt ist, dass Menke, dass sie schnappt, auch von Martin Seel, glaube ich, viel, und dann aber versucht, das Ganze in das Recht zu überführen und daraus sozusagen einen Hebel zu entwickeln, in ein anderes Recht zu kommen. Und ich glaube, dass das problematisch ist. Oder dass er zeigen müsste, wie diese Denkform sich sozusagen als Begründungsform einer Rechtsform oder eines Rechtsdenkens zeigt. Und ich glaube, das macht er nicht, weil er dann andere Voraussetzungen hat. Eine künstlerische Denkform braucht sich nicht an bestimmte Rechtsformen zu halten. Wieso auch? Der hat ganz andere Voraussetzungen, das ist auch gut so. Ja? Deswegen geht es mir auch gar nicht um eine Denunzierung. Also so möchte ich wirklich nicht verstanden werden. Mir war nur wichtig zu zeigen, dass er diese Selbstüberschreitungsmechanismen, also so in so einer nietzscheanisch-dulysianischen Weise nutzt, um dann zu sagen, Foucault, ja, also Ästhetik als Lebensform, schreibt Foucault. Foucault schreibt irgendwo, hatte ich hier irgendwie, Foucault schreibt Ästhetik der Existenz. Was mich erstaunt, ist, dass in unserer Gesellschaft die Kunst nur noch eine Beziehung mit den Objekten und nicht mit den Individuen oder mit dem Leben hat. Oder auch, dass die Kunst ein spezialisierter Bereich ist, der Bereich von Experten, nämlich von Künstlern. Aber könnte nicht das Leben eines jeden Individuums ein Kunstwerk sein? Das ist völlig d'accord. Aber Foucault wollte daraus keine Rechtskritik machen und keine Rechtsphilosophie. Das war für den Foucault überhaupt kein Thema. Nur Menke nimmt das jetzt und nimmt das als ein Paradigma und fragt sich jetzt, lässt sich das verwenden als, sagt er ausdrücklich, lässt sich das verwenden als eine Form, die ich einsortiere in eine Rechtsphilosophie, er sagt ja ausdrücklich, ist meine Rechtsphilosophie, indem ich sage, also diese ästhetische oder diese Wahrnehmungs- oder diese Ästhetik der Existenz ist etwas, das wir dann sozusagen im Recht mobilisieren können. Und ich habe, ehrlich gesagt, auch gar nicht grundsätzlich was dagegen. Ich will nur sehen, wie es funktionieren kann. Das ist mir unklar. Das ist mir reichlich unklar. Und ich habe den Eindruck, dass er gar nicht zu, der kommt nicht mehr in eine Rechtsform, glaube ich, oder hat große Schwierigkeiten, sondern er bleibt bei einer künstlerischen Denkform stehen. Das ist völlig okay. Nur nicht als eine Begründung fürs Recht. Und da würde ich sagen, da unterscheiden wir uns vielleicht, weil ich sagen würde, ich finde das wichtig, dass man diese Sachen hat, auch das Ungehorsam betrieben und so weiter. Das ist wichtig, total interessant. Nur muss man sich überlegen, wie denkt man sich das im Recht als Rechtsform und nicht als eine reine ästhetische Form zu sagen, also ich bin dagegen, kann man immer sein, ist auch gut. Transparente machen, rumlaufen, super. Menke will mehr und ich glaube, dass er das nicht leistet, das war mein Punkt. Oder jedenfalls ist es problematisch. Achso,
dann.
Also vielen Dank, das ist eine gute Frage. Also ich würde erstmal sagen, erstmal eine etwas saloppe Formulierung, ich glaube, jeder in Frankfurt muss mal eine Rechtsphilosophie schreiben. Das hat der Habermas gemacht, das hat der Honneth gemacht und das wäre exponiert. Das meine ich aber insofern dann gar nicht mehr ironisch, sondern ich glaube, das ist auch ein Statement. Also es ist ein Statement, dass man da tatsächlich sich auch da positioniert, weil das Recht halt gerade immer von vielen in Anspruch genommen wird, von Juristen sowieso, aber auch von anderen Rechtsphilosophen und deswegen ist es ein Statement. Aber das nur so begrenzt. Also bei Marx, also ich glaube, Christoph Menke ist nicht, also er macht, also ich glaube, er denkt gar nicht so, also er macht ja viel zur Tragödientheorie beispielsweise. Und das weißt du wahrscheinlich viel besser. Also er arbeitet ja in vielen Bereichen, um zu zeigen, also wie bestimmte Wahrnehmung von Gesellschaft und dann natürlich auch von Recht Gesellschaft verändern. Und da ist das Recht gar nicht immer so an erster Stelle gewesen, habe ich den Eindruck. Das hat sich erst, glaube ich, in den 90ern entwickelt. Also Spiegelung der Gleichheit beispielsweise ist gar nicht so rechtslastig, also rechtlastig. Ja. Und von da würde ich sagen, das hat sich bei ihm entwickelt, und aber er hat parallel ganz viele Sachen, die er nebenbei betreibt. Da würde ich jetzt sagen, und jetzt die Rezeption zu Menke, zu Marx. Naja, also er schreibt hier immer wieder, ich nehme das Kritikmoment bei Marx nur, und ich glaube, er verbindet, was man da sehen muss, er verbindet ja, also ich glaube, er macht es sehr stark bei Foucault. Man versteht meines Erachtens Christoph Menke nur auch mit seiner besonderen Rezeption von Foucault, weil der Kritikbegriff ist ja genealogisch. Also wie wir das sozusagen auch bei, also archäologisch und genealogisch. Also sozusagen das, was Menke macht mit seiner Rechtskritik oder überhaupt Gesellschaftskritik, ist, dass er den Genealogiebegriff von Foucault übernimmt, sagt, was ich machen will, ist eine interne Kritik, indem ich schaue, was ist der Ursprung, wo sind die Ursprünge und wie schreiben die sich halt in der Form der Rechte fort. Und dann verlässt er Foucault, weil er sagt, mir geht es also nicht bloß um das Kontingenzproblem und um das Genealogieproblem, sondern ich will auch positiv jetzt irgendwas rekonstruieren. Ja? Und dann nimmt er sich verschiedene andere Leute und macht daraus mit Nietzsche beispielsweise diesen Sklavenaufstand, das macht er in der Kritik der Rechte, und will dann im Grunde vor allem, glaube ich, dann mit Hannah Arendt und Benjamin vor allen Dingen diese Urteilskraft so stark machen. Also ihm geht es dazu, das politische Urteilen. Wir sind nicht mehr politisch Urteilende, sondern wir vollziehen nur noch vorgegebene Urteilsformen. Und sein Petitum ist, und das finde ich schon was sehr Spannendes, wie können wir eigentlich wieder mit einer politischen Urteilskraft umgehen? Und ich glaube, das findet er an Hannah Arendt so spannend, obwohl er, glaube ich, den Begriff der Urteilskraft von Hannah Arendt gar nicht so lustig findet oder nicht so innovativ findet. Aber Urteilskraft überhaupt übernehmen und sagen, also wie kommen wir eigentlich zu einem affirmativen Urteilskraftbegriff, der uns überhaupt wieder in den Stand setzt, nicht nur passiv zu sein und diese gesamte Gesellschaft nur auf uns wirken zu lassen, sondern uns auch sozusagen das selber zu transformieren. Das ist die Idee. Und da würde ich sagen, dem kann ich echt viel abgewinnen. Da würde ich mich halt immer wieder fragen, inwiefern ist das dann, und ich glaube, daher kommt auch dieses Ästhetisierende. Also aus der kantischen Urteilskraft liegt das natürlich sehr nahe. Ja? Also so eine Form sozusagen der politischen Ästhetik. Ja? Dann sozusagen weggezogen vom reinen Geschmacksurteil. Das würde ich dazu sagen. Und ansonsten, ja, bei Marx, er behauptet ja, Marx hat das nicht richtig begriffen, wenn das ja das marxische Rätsel, das Marx immer nur sagt, wie kann das sein, dass wir Bourgeois, dass wir sozusagen freie Bürger sind und dann doch wieder in diese Bourgeoisie, in dieses bourgeoise Element reinspringen, und das kann nicht alles gewesen sein. Ja, und die Lösung ist nicht Hegel in der Versöhnung, die Lösung ist auch nicht der Marx. Ja, der Marx ist auch nicht die Lösung, weil diese Gesellschaft bei Marx so merkwürdig ist, sagt der Menke immer. Ja, das muss ein anderes Gesellschaftsmodell sein. Ja. Und das Gesellschaftsmodell ist ein Modell, von dem man sagt, das Recht ist im Prinzip nur ein Teil dieses Konzepts. Und der Rest ist ein Politisierungsmodell, das wir selber gestalten müssen. Und mit Rahel-Jegi müssen wir, ich weiß nicht, ob ich die Theorie von Rahel-Jegi so überzeugend finde, aber jedenfalls hat sie ja mal eine. Ja? Dann könnte man ja erstmal anfangen. Aber da sagt Menke immer, lass mich mit Institutionen zufrieden und lass mich mit der Jegi zufrieden, will ich alles nicht. Also das scheut er wie das Weihwasser. Nee, er hat es zu mir gesagt, ich habe ihm eine goldene Brücke gebaut. Aber er will nicht drauf. Er hat gesagt, nö, will nicht. Also insofern, nee. Gibt keine Institutionenkritik.
Eine Frage. Kurz skizziert, in eher philosophischer Ebene, wenn man so biblische Themen, ja eher das Modell Familie, die ganze Menschheit ist eine Familie. Eher antikes Denken wäre eher, die Welt ist ein Organismus. Renaissance-Denken ist, die Welt ist eigentlich eine gemachte Maschine, ein Uhrwerk, das abläuft nach Gesetzen. Und derzeit haben wir das große Paradigma Evolution. Also alles läuft eigentlich nur mehr mit Kampf einer gegen den anderen, und der Ökonomikus passt da ganz super hinein. Und letztlich ist das Menschenbild eigentlich dann nur mehr ein methodisches Menschenbild und nicht mehr das einzelne Subjekt. Spielt das eine wesentliche Rolle in der Rechtsphilosophie, wie man das schafft, weil eigentlich aber nur mehr methodisch eigentlich individuell sein, nämlich Konsumenten. dann hat natürlich Auswirkungen auf das Selbstverständnis des Einzelnen. Dann nimmt man auch und konsumieren und meine Interessen maximieren, Nutzmaximierung. Das spielt ja für eine Rechtssituation auch eine wesentliche Rolle.
Ja, aber da, wie gesagt, da sind wir ja wieder an Ihrer Anfangsfrage gelandet, glaube ich. Die bildet ja einen guten Rahmen. Also ich glaube, wenn Sie mit Juristen sprechen, Juristen haben gar keinen Rechtsbegriff mehr und die haben auch keinen Subjektbegriff mehr. Fragen Sie mal Juristen um sich rum. Die kennen das gar nicht mehr. Die sprechen von einer Norm und die Norm ist das Gesetz. Also sie setzen erstmal Norm und Gesetz gleich, was ja schon blöd ist. Ja. Aber das Gesetz ist das Entscheidende und das Gesetz macht alles. Ja. Und am Anfang steht die Rechtsfähigkeit. Da steht nicht mehr das Subjekt. Wenn Sie ins Gesetz reingucken, in Deutschland steht, rechtsfähig ist jemand ab der Geburt. Und dann sind Sie Rechtsperson, wenn Sie einen Anspruch haben aus Vertrag oder sowas. Aber die Juristen interessiert im Prinzip, die Frage, die Sie gestellt haben, ist für Juristen eigentlich völlig uninteressant. Weil die haben ja in den Gesetzen das drinstehen, sie wenden Gesetze an, das ist also ein, ich meine, hier in Österreich muss man's, weiß man es doch, also im Grunde hat sich Kelsen da durchgesetzt. Kelsen hat sich in der Weise wirklich bei Juristen durchgesetzt. Es ist wirklich ein fröhlicher Positivismus. Und Kelsen war nur alles andere als ein Dumpfbacke. Also Kelsen hat das alles reflektiert. Also Kelsen war einer der Klügsten. Und er hat mit guten Gründen gesagt, ich mache so. Ich finde das nicht überzeugend, aber Kelsen war wirklich jemand, der hat wenigstens noch verstanden, was er da schreibt. Aber man übernimmt ja quasi, ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt, da sagte mir jemand, wir haben im Recht doch Verfahren, ist doch alles gut. Ja, ich dachte, ja gut, aber ist das Recht jetzt Teil der Lösung oder Teil des Problems? Auf immer, immer auf jeden Fall Teil der Lösung. Und das heißt also, wenn man immer schon voraussetzt, dass alles so in Ordnung ist, wie es ist, Subjekte, wenn man nämlich über das Subjekt mal nachdenkt oder über die Frage, welche Stellung haben denn Subjekte in modernen Gesellschaften, würde man vielleicht darauf kommen, dass es ein Problem geben könnte. Oder dass man sich überhaupt Gedanken darüber machen kann, wie denn Subjekte mit ihrer Freiheit umgehen. Oder was für Freiheit, was ist denn das eigentlich, was wir da sagen, wenn wir von Freiheit reden. Und das ist für Juristen meines Erachtens. Deswegen ist ein methodischer Individualismus großartig. Weil man hat immer jemanden, der Anspruchsinhaber ist oder der Gläubiger ist oder irgendwas und es werden eigentlich nur noch Techniken miteinander verhandelt. Man hat Vertragsgestaltung und so weiter. Also es gibt nichts anderes mehr. Und deswegen gibt es auch keine Idee mehr eines politischen Liberalismus eigentlich. Also selbst Rawls, ich meine, es ist eine elaborierte Theorie, ist überhaupt, dahin kommt man ja gar nicht mehr. Und zu Hegel kommt man schon gar nicht. Hegel ist Kollektivist und eigentlich autoritär. Weil Sittlichkeit, wer will denn heute noch in der Sittlichkeit leben? Ist ja furchtbar. Ja, ist ja furchtbar. Das heißt also, es wird eigentlich über die Form eines Subjekts überhaupt nicht mehr nachgedacht. Und deswegen kommt man auch in modernen Rechtsordnungen unter Juristen gar nicht mehr zur Frage, ob das sinnvoll ist, ob man jetzt das Einzelindividuum hat. Weil das Recht organisiert die Freiheit des Einzelindividuums ja. Wir haben ja Grundrechte. Und deswegen funktioniert es genau so gut, ob das sinnvoll ist, darüber macht oder sagt keiner mehr was. Deswegen kommt es auch in der Ausbildung. Ich habe das gar nicht gelernt.
Kurze Rückfrage, sind Sie mit der Antwort zufrieden?
Nicht so richtig, ne?
Ja, okay. Okay, dann gebe ich die Frage an Dominik Harrer.
Also, ich denke schon, dass in der juristischen Ausbildung sowas wie Rechtsethik der Fall sein sollte, vielleicht auch gar nicht zu wenig, aber ich frage mich trotzdem, ob ein ausgebildeter Jurist und Juristin sich außerhalb des historischen Juristen eigentlich in der Anwendung der Rechtsregeln sozusagen muss, weil dadurch ja auch garantiert wird, dass das, was vorgestellt wird, auch ausgearbeitet wird. Aber ich habe eine andere Frage und die bezieht sich wieder auf Rechts- versus Gesellschaftskritik, wo wir halt das Ganze sich anschauen und ich sage mal kurz was zu einem Fall, an den man denken kann. Es gibt mehrere Anwälte im Rechtsbereich, zum Beispiel, als ich auch mal nennen, aber nur was ich das gehört habe, beschäftigen, die sagen wir mal gute Menschen sind und versuchen, den Asylantragstellern möglichst auch den Weg sozusagen zum positiven Asylbescheid zu geben, wenn das auch eben legitim scheint und dem Gesetz und so weiter. Aber es gibt Fälle, wo halt Anwälte, Anwältinnen einzelne sagen, sie können den Beruf eigentlich nicht mehr ausüben, weil die gegenwärtige Gesetzeslage durch bestimmte Regierungen halt so weit man sagen, das braucht einen zivilen Ungehorsam, der sich außerhalb des Rechts zumindest teilweise bewegt und aber sich für legitim achtet, könnten auch die Anwälte selbst sein und so weiter. Aber worum es mir jetzt geht, ist eigentlich das Thema der Ethik der Politik, über die wir dann auch sprechen könnten, über eben wiederum das Gesellschaftsganze, welche Gesellschaft zum
Also ich würde ihn da völlig, also, da, also mit der Situation, also mit der Asylgeschichte oder also zum Beispiel in Berlin, also das kenne ich nur ganz gut, gibt es, macht man es inzwischen so, dass man einzelne Hürden auf dem Weg über den normalen, also über den normalen Klageweg große Schwierigkeiten haben. Und es gibt sogenannte, Rechtsanwaltsgruppen, die sozusagen Interessen von Bürgern, gerade auch von Migranten, sammeln. Und die machen das dann und machen das dann quasi in Sammelklagen und kauen das mit einer Wucht quasi in den Klageweg rein und kommen damit überhaupt erst in die Möglichkeit, über eine Verfassungsbeschwerde beispielsweise oder über den Klageweg ans Bundesverfassungsgericht zu kommen. Und dann solche Sachen und tatsächlich, und das ist eine Politisierungsform, man sagt, wir lassen uns das nicht bieten alleine über den normalen Instanzenweg, sondern wir werden das sozusagen jetzt mal in die politische Instanz treiben. Ja? Und werden dort mal entscheiden lassen, ob die Art und Weise der Asylgesetze oder des Umgangs bei uns ist, des Bundesamts für Migration beispielsweise, ob das rechtens ist. Also der erste Punkt, es gibt natürlich Möglichkeiten tatsächlich, das ist noch nicht mal ziviler Ungehorsam, sondern es ist eine Subversion auf der Ebene der Rechtsanwendung. Das finde ich sehr spannend, wo man quasi noch so langläuft. Wir haben kein sagen, also ist es auch schon ziviler Ungehorsam, aber was wir machen, ist im Grunde, wir suchen im Prinzip erstmal die Lücke im Recht. Ja? Das finde ich hochspannend. Auf jeden Fall würde ich Ihnen zustimmen, klar, also dass man über eine Gesellschaftskritik nachdenken muss und auch über eine Ethik der Politik, keine Frage. Ich weiß gar nicht, ob Christoph Menke da jemand wäre, der da dagegen argumentieren würde. Der würde jetzt sagen, ich habe mich jetzt in ganz bestimmten Bereich mal auf das liberale Recht bezogen, aber ihm geht es ja im Grunde um die gesamte liberale Gesellschaft. Ich könnte jetzt auch sagen, ich schaue mir das mal mit Blick nur auf bestimmte politische Prozesse an. Man müsste dann gucken, welchen Begriff der Politik er dann nimmt oder was er dann hat. Aber ich glaube, da würde er sagen, das lässt sich schon irgendwie handeln. Ja? Und politischer ich weiß gar nicht, könnte sein, dass ich jetzt Sachen von ihm vergesse. Also ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall dass sowas sozusagen so eine Rechtskritik einer Politikkritik oder einer Kritik des Politischen, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Und dass das auch sehr interessant wäre, weil man dann tatsächlich die Gesellschaft sich auch mal unter Institutionen fragen oder auch fragen, wie bestimmte Gruppen, Künstler, was auch immer, welche Rolle die eigentlich spielen bei Transformationsprozessen der Gesellschaft. Ja? Gab es in der Zeit oder in der Süddeutschen vor 2 Wochen die These, also Gesellschaft entwickelt sich nur fort, da ging es um die Beurteilung des Friday for Futures als Gesellschafts Phänomen. Und da hat man sich gefragt, muss man das vielleicht gerade auch, oder die Frau Rakete, also die da diese Schiffe da über das Mittelmeer, und da ging es um die Frage, ja, sorry, also wenn das so läuft, dass da Leute ertrinken, will mir jetzt jemand erklären, dass ich da zugucke oder wie? Oder mit anderen Worten, was wirft man denen jetzt eigentlich vor? Oder könnte es sein, wenn man das mit einem Recht jemand vorwerfen kann, dass einem Recht was nicht stimmt? Ja? Und das ist ja mal eine gute These, ja, zu sagen, also wenn sie alle hinstellen und so tun, als das gesellschaftlicher Konsens wäre, dass man Leute ersaufen lässt und dass dann Leute dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dann kann ja es vielleicht sein, dass wenn wir eine Vorstellung von Menschenrechten haben, dass da irgendwas mit dem Recht nicht stimmt. Ja? Und mit einer Gesellschaft vielleicht erst recht nicht. Und das wäre ja auch ein guter Punkt, zu sagen, man wechselt mal von der Rechtsperspektive auf die Gesellschaftsperspektive, weil ich glaube, das Recht ist selber bürgerliche Gesellschaft. Man würde sagen, das Recht kommt ja nicht irgendwo her, sondern es sind Eliten oder wer auch immer, die das Recht gestalten. Ja? Ja, das Recht kommt ja nicht vom Himmel. Ja? Das heißt, man muss auf die Gesellschaft gucken, man kommt gar nicht drum herum. Ja? Und jetzt nochmal kurz zu Ihnen, ich glaube, ja, ich würde sagen, ja, weil ich glaube, Max hat auch, dann bin ich ja, ist ja wirklich jetzt mal Feierabend, ich rede ja auch zu viel, aber ich würde sagen, klar, und zwar deshalb, weil wir das Recht nur noch als Recht der bürgerlichen Gesellschaft bestimmen. Wir bestimmen das Recht nur noch als Recht von Einzelnen. Das Recht wird nicht mehr bei Hegel oder bei Kant noch sozusagen, wir haben eine Freiheitsform, eine transzendentale Form, in der wir die Freiheit erstmal denken. Ja? Wir müssen das Recht erstmal als eine allgemeine Form denken. Und das können Sie gar nicht in einer bürgerlichen Gesellschaft sein, unding. Und ich glaube, dass wir heute das Recht und auch die Rechtsansprüche nur noch als Recht eines einzelnen Individuums denken. Und deswegen ist es eine aggregierte Summe von Einzelnen in einer Gesellschaft, die heute, und wenn Sie Leute, auch die Ökonomen sind ein gutes Beispiel, aber nicht nur die denken zunächst mal das Recht als ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft, das für den Einzelnen eine ganz bestimmte Position garantiert. Aber nicht mehr als eine Position einer Communitas oder eines Gemeinwesens im alten Sinne. Und dann müssten Sie sich darüber nachdenken, wie Sie Recht überhaupt denken können, ob man das nur so vom Einzelnen her denken kann. Und ich glaube, dass das dann nicht mehr funktionieren würde, weil das Paradigma, die bürgerliche Gesellschaft ist, und der Einzelne in der bürgerlichen Gesellschaft, der das Subjekt, das Individuum, das Einzelindividuum ist, kommen Sie über diesen Punkt überhaupt nicht hinaus. Und ich glaube, dass das der Status quo in der Debatte, sowohl in der Rechtsphilosophie, in vielen Bereichen, im Recht sowieso, aber auch in vielen anderen Debatten ist. Also das bürgerliche Recht ist das Recht des einzelnen Individuums, das seine Ansprüche geltend macht. Punkt. Und da würde ich sagen, sind wir nicht über das hinausgekommen, was wir, also da könnte man jetzt etwas salopp formulieren, Kant und Hegel verloren. In gewisser Weise. Wenn sie denn je gewonnen hatten. Ja. Aber sozusagen für die Entwicklung der modernen Gesellschaften ist das immer eine feierlich vor uns hergetragene Monstranz, nämlich auch diese Würde, die wir mit Kant begründen und Selbstzweckformeln und so weiter. Aber wenn man sich dann anguckt, wie das Recht funktioniert, kann man sehen, dass unterschwellig ganz andere Mechanismen eine Rolle spielen. Jetzt bin ich mal am Ende. Vielen Dank.
Ja, dann danke ich dir, lieber Bello, für den engagierten Vortrag und die engagierte Diskussion, für die vielen Beiträge und Bemerkungen. Ich darf noch abschließend einladen, der nächste Vortrag wird am 9.12. stattfinden. Kollege Robert König wird hier sprechen. Und es wäre jetzt ein Tisch reserviert, falls jemand mitkommen möchte, in einem Lokal, das heißt Glorious Bastards.
Glorious Bastards.
Nicht in Glorious. Es ist.
Tschüss.
In der Arkade, wie das heißt? Ja, ich bin kein Linzer, deswegen kann ich es nicht gut erklären. Ich weiß, wie man hinfindet, ich weiß nur nicht, wie man es beschreibt. Also vielen herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause, so Sie gehen sollten, und danke für Ihr Kommen. Tschüss.